Boah, Genie, das war schon ein anstrengendes Jahr, oder? So viele Gedankenexperimente, die wir jetzt hier gemacht haben. Lass uns doch mal vielleicht ein bisschen weniger weit in die Zukunft gucken. Lass uns doch mal überlegen, was nächstes Jahr so passieren wird. Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig über die Ereignisse des Jahres 2026.
Stell dir vor, es ist der 31. Dezember 2026. Das Display des Smart Mirrors flackert auf und wünscht automatisch ein erfolgreiches Jahr 2027. Die Kamera der Spiegelfläche liest die Mimik. Heute bitte 12% mehr lächeln, wirkt sympathischer in Videocalls. Du nickst, obwohl gar kein Videocall geplant ist. In der Küche spielt der Kühlschrank Nachrichten ein.
Guten Morgen. Hier sind die Nachrichten für den heutigen Tag. Die wichtigsten Meldungen im Überblick.
Die Moderationen übernehmen Avatare, trainiert auf die beliebtesten Stimmen des Landes. Eine klingt verdächtig nach Roman Dumitrescu, nur mit einem Tick mehr Pathos. Die andere Tommy Falkowski, klar. Die Influencer Edition 2026 mit eingebautem Meme-Generator. Während der Kaffee durchläuft, öffnet die AR-Brille einen Jahresrückblick. Deine persönlichen Highlights 2026, kuratiert von der KI-Assistenz. Darin 3 echte Freundestreffen, 12 virtuelle Meetings in Meta-Räumen, 4 gescheiterte Fitness-Abos, ein bisschen absurd, aber inzwischen Alltag. Draußen zieht das leise Summen einer Lieferdrohne über die Straße. Die ersten autonomen E-Taxis rollen vorbei, an den Seiten LED-Neujahrsgrüße. In der Ferne startet das holographische Feuerwerk über dem Rathaus. Die Timeline füllt sich. Die Bundesregierung ruft das erste KI-Kompetenzjahr aus. Creators veröffentlichen Reaction-Videos zu politischen Beschlüssen. In Klassenzimmern arbeitet ChatGPT 6.0 und verweigert Multiple Choice, weil es zu unpräzise für menschliche Intelligenz findet. Zwischendurch meldet die Strom-App ein Negativpreisfenster. Die Waschmaschine startet selbst, irgendwo klickt eine Batteriebox im Hinterhof ans Netz. Speicher sind 2026 selten spektakulär, aber überall. Auf dem Küchentisch vibriert der AI-Sidekick. Jahresabschluss, 318 E-Mails zusammengefasst, 29 Meetings eingespart, 4 Ideen übrig. Vorschlag 2027, weniger senden, mehr Sinn. Du lächelst. Arbeit hat nicht aufgehört, sie hat nur anders geatmet. Ein Push. 3 Modelle erhalten heute ihr Gütesiegel. Eines geht wegen Bias vom Netz. Vor dem DeLorean beschlägt die Scheibe. Ein Finger zieht eine Linie ins Glas. Hologramme flirren über dem Rathaus, LED-Taxis spiegeln sich im Chrom. Die Drohne wird zu einem Punkt im Himmel. Stille legt sich über den Lärm der Systeme. 23 Uhr, 59 Minuten, 50. Die Stadt zählt runter. Ein Jahr, das weniger knallte als einrastete. Weniger wow, mehr aha. Nicht alles hat funktioniert. Vieles hat ausgereicht für den nächsten Schritt.
Da bist du ein bisschen optimistisch, glaube ich, Genie, oder? Also ich habe gesagt 2026, nicht 2050. Wobei bei einigen Sachen, glaube ich, liegst du gar nicht so falsch. Aber damit heißen wir euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Out of Time, Vision, Technik, Zukunft, unserem Zukunftspodcast, in dem wir in die Zukunft schauen und uns überlegen, wie Technologie unsere Gesellschaft beeinflussen könnte. Und heute soll es tatsächlich einmal darum gehen, was wir im letzten Jahr so alles besprochen haben und wie das nächste Jahr aussehen wird, nämlich das Jahr 2026. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern wie immer mit mir sitze ich zusammen mit Roman. Mein Name ist Tommy Falkowski, neuerdings Zukunftsforscher am Fraunhofer IEM und hallo Roman, ich freue mich, dass wir auch heute wieder zusammenkommen.
Ja, hallo Tommy und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tatsächlich ein spannendes Jahr 2025. Mein Name, ja, hast du schon gesagt, Roman Dumitrescu. Ich bin ja sowas wie, ja, als Professor auch ein kleines Orakel. Man versucht ja immer in die Zukunft zu gucken und tatsächlich ist es eine spannende Herausforderung, mal nicht so weit in die Zukunft zu gucken. Man neigt ja dazu, so weit in die Zukunft zu gucken, dass einem keiner sofort was widerlegen kann. Und 2026, das finde ich jetzt schon eine spannende Sache. Und mir ging es auch so, manche Sachen im Gedankenexperiment waren schon etwa so, wo ich sagen würde, oh, das war schon so Das hatten wir schon erstmal in wenigen, also eher in Jahrzehnten gesehen, ja, ne, in unseren letzten Podcast-Folgen. Aber manche Sachen kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass wir die nächstes Jahr sehen werden.
Genau. Also ich finde es auch spannend, weil ich habe festgestellt, als Einzelpersonen sind wir unglaublich anpassungsfähig und können uns schnell an neue Sachen gewöhnen. Das sieht man jetzt auch. ChatGPT ist keine oder gerade 3 Jahre alt und wir nutzen es schon so, als wäre es immer da gewesen oder einige zumindest. Auf der anderen Seite ist es halt gesamtgesellschaftlich doch deutlich langsamer, wenn man sich das anschaut. Und da gibt es eine gewisse Trägheit, weswegen ich auch glaube, dass einige der Punkte, die jetzt hier in dem Gedankenexperiment erzählt wurden, doch schon vielleicht noch dauern werden, bis sie kommen oder ob sie überhaupt kommen werden. Das ist sicherlich in Teilen auch fragwürdig. Bei anderen Sachen glaube ich schon, dass wir da relativ schnell auch Veränderungen sehen werden, uns aber auch sehr schnell daran gewöhnen werden, so dass es dann sich gar nicht so sehr anfühlt wie ein großer Meilenstein notwendigerweise. Aber lass uns mal vielleicht kurz überlegen, welche Themen wir heute alle ansprechen können. Wir haben ja jetzt ein Jahr Out of Time hinter uns. Wir haben viele Themen diskutiert. Wir haben immer relativ weit in die Zukunft geguckt. Und heute picken wir uns noch einige Themen wieder raus, schauen aber dann wirklich mal aufs nächste Jahr und überlegen uns, was könnte sich in diesen Bereichen tatsächlich im nächsten Jahr so tun.
Ja, das finde ich eine spannende Idee. Viele Themen waren ja schon im Gedankenexperiment mit drin und ich glaube, wir müssen wirklich berücksichtigen, dass wir sind ja in so einer Tech-Bubble irgendwo schon unterwegs. Und bis dann sowas dann tatsächlich in der Gesellschaft und Allgemeinheit ankommt, ist schon ein gewisser Schritt. Mhm. Aber es gibt schon Themen und ich glaube schon, dass wir eine sehr technologiegeprägte Zeit gerade erleben. Also sicherlich stärker als vor Jahrzehnten oder vielleicht auch in unserer Kindheit, die das Ganze vermeintlich schneller machen. Aber die Frage ist, wie schnell kann eine Organisation, wie schnell kann ein Land, eine Gesellschaft sowas überhaupt einführen? Und da waren, glaube ich, spannende Themen dabei, aber ich würde mal sagen, über KI müssen wir auf alle Fälle sprechen. Das ist steht außer Frage, weil das
zieht sich ja eigentlich durch alle Themen durch.
Das ist so ein Querschnittsthema und das ist für mich persönlich einfach ein General-Purpose-Technology-Thema. Das ist, glaube ich, schon lange hatte ich das im Gefühl, praktisch schon seit meinem Studium. Oder man war ja alleine, also das hat ja keiner, man war ja wirklich da hörte man zu 0,1%. Heute ist es vielleicht sind so 5%, die, glaube ich, das richtig voranbringen. Aber ich glaube, man sieht so richtig, wahrscheinlich so, werden wir irgendwann, oder wir wahrscheinlich nicht, aber die Geschichtsschreibung zurückblicken und sagen, jawohl, das war so ein Thema wie die Erfindung oder die Einführung der Elektrizität. Also das hat einfach unglaublich viel bewegt. Also das wäre für mich ein spannendes Thema. Das Thema Energie fände ich spannend, darüber nochmal zu sprechen, weil ich glaube, das haben wir auch gesehen an unseren Podcast-Folgen über KI, über Energie. Da wurde viel diskutiert über autonomes Fahren, über Fahrzeuge, können wir, glaube ich, heute nochmal sprechen. Was mir immer noch auch immer im Kopf drin ist, ist auch das Thema Robotik und wie sich so die Arbeitswelt da verändert. Das waren auf alle Fälle zumindest auch die Themen, die Leute bei uns in dem Podcast, die Folgen, die wirklich bewegt haben.
Ja, und ein Thema, was wir auf jeden Fall auch ansprechen sollten, was ich glaube, wo sich sehr viel tun wird, ist das ganze Thema Entertainment, also Musik, Filme, Spiele. Da sieht man es, glaube ich, tatsächlich sehr schnell, wenn da Veränderungen eintreten. Und das wird sicherlich etwas sein, wo wir nächstes Jahr auch noch die ein oder andere Veränderung erleben werden.
Absolut. Und da sieht man auch, sag ich mal, auch die Schattenseiten am allerschnellsten. Also gerade durch den massiven Medienkonsum, der durch KI jetzt wahnsinnig getrieben worden oder weiter vorangetrieben wird, die Attention Economy, was du bringst. Also ich glaube, da werden wir, glaube ich, nächstes Jahr schon nochmal ein Level weiter schneller sehen, als wir glauben. Wobei ich zu allen Themen sage, diese Veränderungen, die kommen ja nicht sprunghaft, sondern die sind schon an manchen Stellen schleichend. Und man guckt dann nochmal so ein Jahr später zurück und sagt, mal guck mal, ich habe dieses Jahr irgendwie Dinge ganz anders gemacht als vorher. Und wir hatten das Thema beim Bezahlen. Also ich zahle wirklich zu 99% nur noch mit meinem Handy. Mhm. Und ich weiß, dass ich das vor 2 oder 3 Jahren nicht gemacht habe. Da habe ich tatsächlich noch die Karte oft gezückt. Und das ist heute, war ich heute früh beim Bäcker und dann habe ich das irgendwie nicht mit dem Entsperren hinbekommen.
Keine Ahnung. Man muss sich erstmal erinnern, wie man sein Portemonnaie, wie man
Da muss ich die Karte suchen und sagen, ja, Moment mal, ich muss noch ganz oldschool bezahlen und dann mit der Karte, ne? Und hinter mir wurde dann wieder bar bezahlt.
Ja, es gibt da tatsächlich, natürlich haben wir ja auch gesehen in den Statistiken, also gerade in Deutschland gibt es ja immer noch viele Leute, die tatsächlich häufig mit Bargeld bezahlen. Aber das zeigt für mich schon auch auf, wie schnell wir uns an Dinge gewöhnen können. Das ist natürlich schon auch individuell, ne? Der eine ist eher so ein Early Adopter, wo ich uns zuzählen würde. Also wir probieren sehr viel aus. Das heißt aber nicht, dass nur weil wir etwas ausprobieren, dass wir das dann auch, sag ich mal, etablieren in unserer Arbeitswelt oder empfehlen würden, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich diejenigen, die so viele Sachen ausprobieren, sind eigentlich diejenigen, die am wechselhaftesten, am sprunghaftesten mal von einer Sache zur anderen springen und nicht notwendigerweise dann lange Zeit dabei bleiben. Und was ich aber interessant finde, sind immer die Momente, wenn es so in der Breite der Gesellschaft ankommt. Und man muss ja jetzt sagen, im Thema KI, da hat ganz klar ChatGPT einfach alles verändert. Also ich bin mir sehr sicher, wenn OpenAI nicht diese Veröffentlichung gemacht hätte mit ChatGPT, dann wäre es deutlich langsamer vorangeschritten, weil die haben im Grunde genommen eine Art Feuer entfacht. Die haben ein Wettrennen gestartet. Die haben eine Ansage gemacht. Es ist ja nicht so, als wären die einzigen gewesen, die sich da mit diesen Technologien beschäftigt haben. Auch Google hatte solche Systeme intern entwickelt und im Einsatz. Aber keiner hat sich wirklich, sag ich mal, getraut oder hat so überlegt, das quasi mal einfach so öffentlich zu machen, rauszuhauen. Und das war tatsächlich dann schon ein Moment, der sicherlich jetzt einfach vieles verändert hat und der sicherlich auch in die Geschichtsbücher eingehen wird. Also da bin ich mir relativ sicher. Und wenn man sich jetzt unterhält, zum Beispiel auch bei unserem Live-Podcast hatten wir ja viele Leute, die jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, aus der Tech-Szene kamen. Und wenn man mit denen gesprochen hat, die meisten Leute haben das in ihren Alltag integriert und nutzen es ganz normal wie viele andere Werkzeuge auch.
Ja, absolut. Und das ist ja auch die Strategie jetzt ich würde mal sagen, vor allem in 2025 gewesen. Man hat es bei OpenAI sehr schön gesehen, die ja gewisse Komplexität reduziert haben bei ihrer, allein diese Modellauswahl, dass sie nicht mehr da ist. Das machen die, glaube ich, also bin ich ziemlich sicher, hauptsächlich deswegen, damit es halt nochmal für die Allgemeinheit schneller zugänglich ist, dass man nicht...
Ja, nach innen machen sie es, um Kosten zu sparen. Ja, weil so können die natürlich die günstigsten, kleinsten Modelle immer dann auswählen, wenn jemand jetzt nach einem Kochrezept fragt beispielsweise, wenn jetzt jemand irgendwie ein physikalisches Problem lösen will, dann kommt halt das Thinking-Modell.
Die übernehmen die Entscheidung, ne? Also die Entscheidung übernehmen die, aber das ist ja natürlich ein Zugänglichkeitsthema, weil wenn ich als Benutzer diese Entscheidung treffen muss, dann hänge ich uns natürlich jetzt nicht, aber viele andere Leute hänge ich dann an der Stelle ab und sagen, oh, was muss ich jetzt nehmen? 4.0, O3 oder dergleichen. Ne? Und ich glaube, die Entscheidung haben sie einem abgenommen, weil sie eben dann in massentauglichen Markt jetzt gerade gehen.
Und das gleiche Phänomen sehen wir auch, wenn es um das Thema Werkzeuge geht. Also es ist ja jetzt mittlerweile so, dass diese KI-Systeme nicht nur einfach Text produzieren, sondern die können ja in ihrer Ausgabe auch sagen, ich möchte jetzt folgendes Werkzeug, zum Beispiel eine Websuche benutzen oder ich möchte vielleicht mal eine Präsentation erstellen, und dann können die quasi auf Funktionen zurückgreifen, die ausgelöst werden und so dem Nutzer halt auch deutliche Mehrwerte bringen. Und auch das wird quasi immer mehr integriert, sodass man als User sich darüber gar keine Gedanken machen muss. Als Power-User hat man natürlich die Möglichkeiten, beliebige Tools anzuschließen. Aber hier sehen wir halt auch diese Integration immer mehr Funktionen in ein System. Also ich glaube, OpenAI träumt natürlich schon von dieser Everything-App, dass ChatGPT in Zukunft wirklich das zentrale Einstiegsfenster ist. Also das, was Google lange Zeit für viele Leute war, nämlich der Einstiegspunkt in das Internet. So erhofft sich OpenAI, dass ChatGPT einfach der Einstiegspunkt für viele Leute sein wird im Bereich Computing, würde ich sogar sagen. Also das ist sicherlich jetzt vielleicht für 2026 noch etwas, sag ich mal, zu weit gegriffen, aber OpenAI arbeitet ja auch schon an Hardware-Produkten, sag ich mal, intern. Und das ist sicherlich eine Vision, dass sie sagen, sie möchten Geräte entwickeln, die halt so zugänglich sind, die jeder Mensch benutzen kann, ohne großartig sich damit vorher beschäftigen zu müssen und wo dann Dinge einfach erledigt werden für einen. Also das ist sicherlich eine spannende Vision, die ich grundsätzlich auch sehr spannend finde. Und um die Breite der Gesellschaft zu erreichen, muss man die Systeme dann einfach entsprechend so umsetzen, dass sie zugänglich sind, dass sie einfach sind, dass sie aber auch gut funktionieren.
Ja, und man sieht es ja auch jetzt mit einem eigenen Browser, den sie jetzt praktisch auch rausgebracht haben Ende 2025. Es wird mehr in diese Zugänglichkeit für den Allgemeinen und gar nicht darum, dass ich benutze ChatGPT, sondern ich benutze praktisch meine Werkzeuge oder meine Tools, die ich benutze, Programme oder eben auch Produkte, und hat die dann eben, ich sage jetzt mal, OpenAI Intelligence mit integriert.
Genau.
Aber das werden wir auch von Google sehen, das werden wir von allen anderen sehen. Es wird weiter diese Kooperation geben zwischen Apple und den KI-Anbietern. Genau. Also da werden wir auch neue Kooperationen sicherlich sehen in 2026, weil man wird sich jetzt irgendwann auch bündeln müssen, weil die massiven Investitionen, davon bin ich überzeugt, in 2026 werden wir, glaube ich, zwei Dinge sehen. Das erste, dass doch man diese massiven Kosten sich irgendwann mal rechtfertigen müssen. Da glaube ich schon in 2026, dass wir das eine oder andere sehen werden, was in diese Richtung gehen wird. Also dass vielleicht auch welche sagen, ich mache das dann nicht mehr mit oder ich fokussiere mich dann auf ein Thema und mache nicht dieses All-General AI-Thema, treibt das bis zur Spitze. Und das Zweite, und das finde ich, wir sehen das jetzt schon, aber ich glaube, es wird in der Tagesschau sein, in 2026 eines der Hauptthemen. Nächstes Jahr, da bin ich überzeugt davon, wird dieses Wettrennen um die KI weiter sein. Also dieses Wettrüsten, würde ich sogar sagen, was stattfindet, was meiner Meinung nach vergleichbar ist mit dem Wettrüsten so im Kalten Krieg. Das sehen wir gerade bei dem Thema KI massiv. Ja. Das sind ja wahnsinnige Zahlen, wenn wir nach
Österreich gucken. Investitionen.
Meta, also der Facebook-Konzern, der jetzt allein in ein Rechenzentrum in Louisiana investiert mit, es wird ja praktisch ein Gigawatt Anschlussleistung, also mit 6 Gigawatt. Das ist so viel mehr als Berlin verbraucht und übrigens mehr als wir in Deutschland in der gesamten Rechnerkapazität an Anschlussleistung haben. Das ist, und dann reden wir von einem Rechenzentrum. Und das sind wahnsinnige Zahlen, wenn man sich die mal anguckt, die zum Teil spekuliert werden, aber auch, glaube ich, ganz gut recherchiert sind, dass wir da wirklich in China und in USA massive Investitionen sehen. Das ist richtig so eine Aufbruchsstimmung, was dieses Thema angeht. Und ich denke, wir müssen das schon als Wettrennen um die künstliche Intelligenz verstehen. Und ich denke, in künstliche Intelligenz, das ist dann schon der Schlüssel zu ganz vielen anderen Themen, weil das hilft uns ja praktisch in der Forschung, in der Lösung viel anderer Fragestellungen. Ja. Und deswegen wird da so massiv investiert. Und
ja, also ich glaube auch, dass dieses Wettrüsten wird ein zentrales Thema sein im nächsten Jahr. Ich vermute auch, dass wir wieder so eine Art DeepSeek-Momente erleben werden, wo halt bestimmte Entwicklungen dazu führen, dass kurzzeitig große Kurseinbrüche stattfinden, weil natürlich die Verunsicherheit auch gerade groß ist. Also wenn man sich das anguckt, wie die Geldflüsse sind, viele sprechen fast schon von so einer Art zirkulären Economy, was das angeht, zirkulären Wirtschaft, weil nämlich die einzelnen Organisationen sich, sag ich mal, Geld versprechen und hin und her schieben. Also die Zahlungen sind noch gar nicht ausgelöst, aber der eine sagt, ich investiere jetzt so viele Milliarden oder ein bisschen zu Trilliarden teilweise sprechen die ja davon. Und im Gegenzug sagen die anderen, ja, dann kaufe ich wieder deine Hardware ein. Und das verunsichert natürlich aktuell sehr viele Menschen. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist eine Blase, die bald platzen wird. Andere sagen wiederum, das ist nicht direkt vergleichbar mit der Dotcom-Ära, weil jetzt deutlich mehr dahinter steckt. Also es ist nicht so, dass es, sag ich mal, nur leere Versprechen sind, sondern das Ganze wird gestützt durch Leistungsfähigkeit, durch kontinuierliche Verbesserung der Systeme, die auch sichtbar und messbar sind. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das dann im kommenden Jahr entwickeln wird. Aber es wird auf jeden Fall rasant bleiben und es kann sein, dass einfach der Kurs beispielsweise von Nvidia einfach weiterhin ansteigen wird. Natürlich, wie gesagt, ich glaube, dass da auf dem Weg dahin noch einige Einbrüche zu sehen sein werden. Aber ich bin natürlich auch kein Finanzexperte und bitte
mache ich auch keine Tipps und keine Empfehlungen
für unseren Fall. Investiert nicht auf Basis der Sachen, die wir hier erzählen. Dafür gibt es sicherlich andere Leute, die sich besser damit auskennen.
Ich glaube nicht, dass wir eine große KI-Blase in 2026 platzen sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es werden kleinere Rückschritte immer wieder geben und kleinere Themen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber man hat Nvidia praktisch schon totgeschrieben, als das mit DeepSeek war. Dann hat sich das am Ende des Tages, das sind so viel Unklarheit am Ende des Tages drin. Und also eine Nvidia-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht zu kaufen, die ist hoch, aber ich sehe nicht, wie sie jetzt fallen sollte aktuell, weil das sind so viele strategische Aktivitäten dahinter, dass das sicherlich die Position, die kriegt man auch einfach nicht so weg, weil das ist ja kein Software-Thema, das ist ein physikalisches Hardware-Thema und das schaffen, also das, was Nvidia schafft und bestimmte Konzerne, das schaffen andere nicht einfach so, das holst du auch nicht einfach so.
Ja, aber das könnte genau passieren, dass zum Beispiel Huawei aus der Not heraus, weil einfach in China immer noch diese Exportrestriktionen nicht gelöst sind und die einfach, wenn sie Nvidia Hardware kaufen wollen, dann müssen die das aktuell über viele Umwege tun. Also da gibt's auch eine coole Reportage auf YouTube, die ich mal verlinken werde, wo die tatsächlich mal nach China gereist sind und so diesen Schwarzmarkt bezüglich der Nvidia-Systeme sich angeguckt haben. Super spannend. Aber wenn jetzt zum Beispiel Huawei jetzt einen Durchbruch gelingt, hardware-seitig, und die feststellen, okay, wir können die größten Modelle jetzt sehr effizient auf unserer eigenen Hardware betreiben und diese Hardware dann natürlich auch zum Kauf anbieten, wie zum Beispiel in Europa, werden uns dann schon fragen, okay, warum soll ich Nvidia kaufen, wenn ich das in China günstiger bekomme? Wir sind ja jetzt nicht so, als könnten wir sagen, wir entwickeln was Eigenes, weil da gebe ich dir recht, aus dem Stand heraus, auf dem Greenfield, da kommt keiner dahin, aber es gibt ja genug Unternehmen, die einfach schon jetzt relativ gute Hardware haben, vielleicht nicht so gute Hardware wie Nvidia, aber das ist sicherlich einfach auch nur eine Frage der Zeit, bis sie dahin kommen.
Ja, und da hängen ja so viele Diskussionen dran. Also dann gibt's natürlich die Frage der Souveränität und möchte man das? Ich grundsätzlich kann das in China total nachvollziehen. Ich halte das für legitim, dass sie sagen, okay, wir werden von gewissen Technologien praktisch abgeschnitten und meiner Meinung nach haben die genug Mittel, um zu sagen, wir investieren. Das ist bloß kein 5-Monats-Plan. Also 2026 sehe ich das eben nicht. Aber ich kann mir prinzipiell das natürlich vorstellen und halte das auch für legitim und würde das als China auch, das kannst du denen ja auch nicht verbieten.
Ja.
Wir sollten uns eher mal selber hinterfragen, wie sich Europa bei dem Thema weiter aufstellen möchte. Denn nur von dem einen nicht abhängig zu sein, aber dann vom anderen, das kann nicht die Lösung sein.
Und ich habe da auch die große Hoffnung, dass wir in Europa einfach realisieren, dass wir ein bisschen aktiver werden müssen, dass wir auch mehr Mut haben müssen. Das hatten wir ja in einer Folge auch schon mal betont. Ich glaube, wir haben grundsätzlich das Know-how hier. Wir haben exzellente Grundlagentechnologien, aber uns gelingt es einfach nicht daraus jetzt, sag ich mal, dieses große Ganze zu entwickeln. Da stehen wir uns teilweise zu sehr im Wege. Da sind sicherlich die bürokratischen Hürden auch nicht ganz unschuldig dran. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir die Kurve kriegen. Also wir versuchen ja auch unseren Teil dazu beizutragen, indem wir darüber sprechen und indem wir den Leuten auch klar machen, dass wir jetzt aktiv werden müssen. Und ich glaube, vieles wird auch aus der Anwendung heraus natürlich getrieben werden. Nämlich am Ende muss die Frage geklärt werden, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Technologien? Ich sehe nicht, dass wir, sag ich mal, am Ende die Everything-App alle nutzen wollen und alles nur noch über einen Anbieter abwickeln werden. Dafür sind die Unternehmen, die Organisationen einfach auch zu komplex. Also menschgemachte Systeme haben einfach inhärent eine riesige Komplexität und das wird nicht von heute auf morgen gelöst werden, indem wir uns da jetzt eine Softwarelösung einkaufen von einem Anbieter. Glaube ich zumindest nicht.
Ja, nee, bin ich auch dabei jetzt. Ich glaube, über KI könnten wir jetzt wieder eine ganze Folge machen.
Aber eine Sache wollte ich tatsächlich noch ansprechen, nämlich lasst uns ganz kurz auf dieses Hardware-Thema einmal schauen, was sich im Consumer-Bereich aus unserer Sicht tun wird. Weil ich bin überzeugt, wir werden im 2026 endlich mal eine fähige Siri erleben, weil sich Apple zum Beispiel
das ist eine spannende Wette.
Know-how von Google einkaufen wird. Also die werden, bin ich mir sicher, also das können die nicht mehr länger so durchziehen, dass es quasi kein Pendant gibt zu den großen Hyperscalern, was die KI-Fähigkeiten angehen wird. Und wir werden ein interessantes, sag ich mal, Kopf-an-Kopf-Rennen sehen, was die Integration angeht. Es wird immer mehr Anbieter geben, die KI in die eigenen Tools integrieren als, sag ich mal, Feature, wo du dann quasi mit dem eigenen Bot in Chatbot zum Beispiel in deiner Applikation interagieren kannst. Und gleichzeitig werden immer mehr Integration von extern ermöglicht werden. Und da wird es eine interessante Situation geben, wo du theoretisch dich fragen kannst, okay, ich kann das über ChatGPT jetzt ansteuern oder ich kann in die eigene Software gehen. Und natürlich ist, sag ich mal, der Ansatz, ich habe einen Agenten, der alles steuern kann, aus meiner Sicht der charmantere. Aber dann stellt sich natürlich noch mehr die Frage, wer hat die Datenhoheit, wer lernt am meisten davon und natürlich die Softwareanbieter, gerade jetzt auch im industriellen Bereich, wenn wir allein in die ganzen Design-Tools gucken, CAD-Tools, natürlich wollen die alle die Datenhoheit haben, aber am Ende stellt sich die Frage, werden die es schaffen und wird das auch angenommen werden von den Nutzern?
Also man kann jetzt, die Empfehlung kann man abgeben für 26, dass man sich so weit mit dem Thema beschäftigen muss, dass man seine eigene Souveränität halbwegs im Griff hat. Ne?
Ja.
Du bist ja ein gutes Vorbild dafür. Machst du ja nur noch Linux. Das ist natürlich genau ein Schritt, aber in die Richtung, ne, zu sagen, ich möchte gewisse Dinge selber bestimmen. Ist ja auch das, was wir Unternehmen raten, zu sagen, warte nicht drauf, bis Toolanbieter XY KI integriert. Das werden ja natürlich jetzt alle machen, aber am Ende des Tages kriegst du dann 1000 Integrationen. Du musst dir ja selber Gedanken machen, was ist deine Master-KI oder dein Master-IT-Plan am Ende des Tages für dein Unternehmen, und genauso gilt das auch für die Privatperson. Für viele wird das aber wahrscheinlich völlig ausreichend sein, und da bin ich auch ganz sicher, die werden halt dann so eine OpenAI-Standardlösung nutzen.
Genau.
Das wird auch für viele super sein, aber muss sich halt bewusst sein, was man preisgibt und was man auch hergibt. Und ich glaube, dass wir auch im nächsten Jahr zum ersten Mal verstehen, was viele Leute immer noch nicht verstehen, wie viel die KI über einen weiß und was man daraus nutzen kann. Diese Phänomene, dass man denkt, das Handy hört mit und weiß, was ich alles so gerade mir wünsche oder was die Gespräche mit dabei, das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht, dass man wirklich mithört, sondern es ist wirklich die Analyse der Daten der Leute.
Die entstehen
das unterschätzt bei der Nutzung. Personen.
Genau.
Das
ist tatsächlich ein Thema, was ich glaube, was wir auch sehen werden. Die stärkere Diskussion, was jetzt alles möglich wird. Allein das Thema Werbung schalten. Also, wenn man sich überlegt, was ChatGPT alles über uns weiß, wenn wir halt diese Memory-Funktion aktiviert haben, etc. Und gleichzeitig diese enormen Investitionssummen betrachten, die aktuell, sag ich mal, tagtäglich von einem Unternehmen zum anderen geschoben werden, die müssen natürlich diese Systeme einfach immer stärker monetarisieren. Und es steht außer Frage. Es wird Werbung kommen in den ganzen Applikationen. Und die Werbung wird halt, das glaube ich zumindest, die wird halt nochmal deutlich persönlicher sein. Die wird deutlich mehr auf Dinge ansprechen, die wir mal besprochen haben. Und das wird dann für den einen oder anderen sicherlich doch eine creepy Erfahrung werden.
Auf alle Fälle. Ich meine, wir hatten das Thema, als wir bei OMR waren und mit Phil Westermeier gesprochen haben, dass ich ja wirklich glaube, dass man so weit gehen kann, dass ich ein Produkt oder eine Idee noch gar nicht kenne, dass ich das Bedürfnis habe, aber dass diese Auswertung meiner Daten tatsächlich das vor mir formulieren kann und dann habe ich auch dieses Bedürfnis dabei, ne, das dann wirklich haben zu wollen. Also ich glaube, da werden wir schon auch nächstes Jahr tatsächlich schneller, als wir glauben, abgespacete Sachen sehen. Aber jetzt hast du schon angesprochen, wahnsinnige Investitionen. Lass uns mal über das Thema Energie sprechen. Ja. Also KI und Energie ist ja mittlerweile fast untrennbar. Ja. Ich hatte es schon gesagt, also hier Rechenzentrum Meta mit 6 Gigawatt bis 2030 USA 94 Gigawatt Installation, was IT angeht, maßgeblich auch für KI, das ist mehr oder so viel wie Deutschland an gesamten Stromverbrauch hat. Und wir in Deutschland können da jetzt gar nicht mithalten, das ist aber ein Thema für sich. Aber wo soll diese ganze Energie herkommen? Was werden wir bei dem Thema Energie vielleicht auch schon nächstes Jahr sehen? Weil es ist ja schon ein sich massiv selbst bestärkendes System. Mehr KI, ja. Mehr Energieverbrauch, wieder mehr KI, wieder mehr Energieverbrauch.
Ja, ganz klar. Und da kommt ja auch dieses Jevons Paradox wieder zum Tragen, wo man häufig die Effekte sieht. Man baut aus, man hat mehr Kapazitäten, man schafft effizientere Systeme und plötzlich steigt die Nutzung einfach weiterhin, obwohl man jetzt gesagt hat, okay, jetzt ist es effizienter, jetzt haben wir eigentlich mehr. Aber dadurch, dass es dann wieder nutzbar wird, dass es vielleicht auch eine Zeit lang erschwinglich wird, nutzen es einfach immer mehr Menschen und man findet auch immer neue Anwendungen. Und ich glaube, es wird einfach weiterhin extrem zugebaut werden müssen, damit man den Energiebedarf stillen kann. Es gibt eine Grafik aus China, die halt das ganz krass aufzeigt, ne? Also die ausgebauten Solarkapazitäten, wie das durch die Decke geschossen ist in China. Und ich glaube, da werden wir einfach weiterhin, sag ich mal, aus allen Rohren feuern müssen, so blöd das klingt, aber in den USA sicherlich wird viel auch über Atomkraftwerke gesprochen, die dann wieder aktiviert werden, die neu gebaut werden. Das, was aktuell in Deutschland ja irgendwo noch ein Tabuthema ist, was viele Leute auch einfach nicht wollen, wo wir uns aber sicherlich die Frage stellen müssen, okay, wenn nicht Atomstrom, was dann? Weil auch das Kohlekraftwerk, auch die Gaskraftwerke will man eigentlich jetzt nicht unbedingt neue hinzubauen. Aber ich glaube, das werden wir einfach international sehen, dass da unabhängig von der Technologie einfach weiter ausgebaut wird. Ich habe halt die Hoffnung, dass es einfach insbesondere für die erneuerbaren Energien einen großen Schub bringt, einfach weil es am Ende die, sage ich mal, auch die kostengünstigste Technologie sein wird, langfristig gesehen. Und natürlich ist ein enormer Innovationsdruck dann in dem Thema, weil jetzt stellt sich die Frage, okay, wir haben diese Knappheit, wir brauchen die Energie, wir wissen, diese Datencenter sollen gebaut werden und wir können berechnen, was die für einen Energiebedarf haben. Dann entsteht natürlich jetzt ein ganz neuer Druck, auch neue Dinge zu entwickeln, effizientere Systeme zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich sage, da tut sich dann auch viel, da werden vielleicht auch neue Player auf dem Markt entstehen, die Lösungen schaffen, die dann dafür sorgen, dass überhaupt genug Energie da sein wird. Also wir sind sozusagen in so einer Zugzwangssituation, was das Thema angeht.
Ja, definitiv. Ich finde auch, dass wir in Deutschland zumindest jetzt auch das Jahr 2025 ein bisschen verdiskutieren. Ne? Also wir verdiskutieren eigentlich im Prinzip, für welche Technologie wir uns entscheiden und dergleichen, anstatt das zu nutzen, was auch da ist. Also wir reden ja zum Teil ja nicht von Rocket Science, sondern von verfügbaren Technologien. Ja. Ich selber, mich hat ja nochmal, der Podcast hat mir nochmal, als wir die Folge mit Energie gemacht haben, das hat mir nochmal die Augen geöffnet, warum habe ich mir eigentlich Photovoltaik aufs Dach gebaut damals? Dann habe ich mich daran erinnert, so war das 2018, als ich gebaut hatte. So, jetzt habe ich die Photovoltaik tatsächlich deswegen ausgelöst und ich glaube auch in unserem Umfeld den einen oder anderen schon dazu gebracht, weil ich das dann einfach nochmal gezeigt habe. Ich so, das ist ein No-Brainer. Ja. Wenn du die Möglichkeit hast, nicht jeder hat die Möglichkeit, das draufzusetzen, dann ich habe einen kleinen Energiespeicher, ich habe E-Autos, das ist ein absoluter No-Brainer. Eine Wärmepumpe, das ist natürlich ein No-Brainer und ich glaube, das trägt einen Beitrag. Alle schimpfen ja darüber, das belastet das Netz am Ende des Tages. Mhm. Aber der Beitrag ist ja erstmal, dass du das Netz entlastest. Weil wenn die Sonne scheint dann und du hast auch die Verbräuche, dann ist das natürlich ein absolut spannendes Thema. Ne? Ja. Und wir müssen auch, das Netz kann sich auch entlasten, Und ich glaube, da sind wir technologisch einfach nicht mutig genug, auch in die Richtung noch weitere Speicher. Bleibt dabei, ich bin der Meinung, wir müssten stärker in Energiespeicher reingehen. Technologisch ist das ein spannendes Feld, wo wir auch aus Europa viel gestalten können, wo wir eben die Technologie nicht verpassen. Und das ist das steht nicht in den Sternen wie Kernfusion, ne, wo ich sage, das kann klappen, wenn alles gut läuft, dann wird das einen Beitrag von 5-10% vielleicht mal haben. Aber es kann auch sein, dass es 0% ist und bei dem Thema Energiespeicher oder Batteriespeicher, da ist der Beitrag auf alle Fälle extrem hoch und das ist ein No-Brainer, das würde funktionieren.
Ja, ich glaube auch, dass wir bei dem Problem, dass wir sagen, der Netzausbau ist zu langsam, wenn wir jetzt in der Geschwindigkeit weiter überall Photovoltaik auf die Dächer hauen. Ich glaube, wir werden einfach über diese Dezentralität kommen müssen. Und da kann jeder im Prinzip auch bei sich schon anfangen. Ne? Also das E-Fahrzeug ist sicherlich einer der größten Verbraucher, den man damit dann betreiben kann. Aber ich sehe das zum Beispiel auch bei diesem ganzen KI-Thema für doch relevant und interessant. Nämlich, wir haben jetzt im Jahr 2025 extrem viele auch Open-Source-Modelle im KI-Bereich gesehen, die entwickelt wurden, die für viele Aufgaben tatsächlich gut genug sind. Und ich habe halt so die Hoffnung, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo man sich wirklich einfach so eine Box kaufen kann. Die stellt man sich zu Hause hin und die ist dann genauso wie der Router heutzutage. Das ist dann halt dein KI-System, dein persönliches KI-System. Das ist dann auch so einfach, dass jede Privatperson damit umgehen kann. Und die einzige Frage wird sein, wie energieeffizient ist das Ganze? Und wenn das Ding, so wie es bei KI häufig der Fall ist, relativ viel Energie braucht, dann kommt natürlich auch sowas wie PV wieder zugute. Und ich glaube, diese dezentralen Gedanken dahingehend sind gar nicht so verkehrt, weil darüber kannst du viel schneller natürlich Probleme lösen, als wenn du jetzt zentral versuchst, das Netz auszubauen. Und das sind einfach dann deutlich trägere Systeme. Und so können natürlich auch ganze Kommunen denken und sich überlegen, okay, haben wir die Möglichkeit, wenn wir Energie erzeugen, wenn wir das nicht einspeisen können, was machen wir denn dann mit der Energie? Da gibt es ja ganz viele gute Sachen, die man damit machen könnte. Mein Lieblingsbeispiel ist, vielleicht sollten die Schwimmbäder mal wieder 2 Grad wärmer gemacht werden, weil gerade hier in Paderborn ist es wirklich, wirklich schrecklich kalt. Also falls jemand aus Paderborn, aus der Verwaltung zuhört, dann würde ich mich freuen, wenn das in der Schwimmoper vielleicht mal wieder ein bisschen wärmer wäre.
Ja, das wird aber, glaube ich, wahrscheinlich nicht mit erneuerbarer Energie geheizt. Ich habe tatsächlich eine spannende Geschichte, die da dazu gehört, neulich gelesen. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber ich glaube, es gibt die ersten Patente und die ersten Experimente jetzt auch, Rechenzentren im Weltall zu betreiben. Was natürlich spannend ist, weil du hast eine kostenfreie Kühlung und du hast keinen Schatten.
Wobei mit der Kühlung, glaube ich, also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, wie man
sich das vorstellt. Dass das ganze Thema nicht so einfach ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das noch auch nicht für 2026 ein Thema sein wird. Aber ich glaube, dass wir was kreative Lösungen angeht. Wir müssen uns auf den Weg da einfach machen. Auch bei dem Thema Energie glaube ich, dass das lösbar ist. Aber man muss natürlich es gestalten. Und was nicht funktioniert, ist, dass wir es halt ständig debattieren und ständig die Strategie wechseln. Definitiv. Weil das führt dazu, dass irgendjemand wird ja Fakten schaffen müssen. Mhm. Bei den Zahlen, die jetzt, allein wenn ich die Zahlen, wenn ich die durchgehe, wie sollen das schaffen? Und ich finde zum Beispiel jetzt, ich bin halt wirklich kein Fan von Kernenergie aus 1000 Gründen. Das kann man sicherlich irgendwann mal auch mal in der Folge mal vielleicht mit einem Experten wirklich mal auseinandernehmen. Aber ich habe da nach wie vor so meine Bedenken, zumindest auf der Technologie, wie wir sie heute haben. Und ich glaube, wir darüber reden alle. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Kerntechnologie gibt, eine Technologieebene weiter. Aber daran wird zwar geforscht und da gibt es auch gute erfolgsversprechende Konzepte, aber da sind wir einfach noch nicht. Und lass uns doch erstmal die Solarenergie so weit ausbauen, dass wir tagsüber nicht die Sorge haben. So, dann haben wir das Problem natürlich nachts. Dafür hätten wir Speicher. Und wir haben natürlich noch das ganze Thema Windenergie. Ja. Und auch die USA und auch China, die machen sich bei dem Thema ja auch massiv auf den Weg.
Da sind wir ja auch gut, haben wir ja auch gute Anbieter aus Deutschland. Also da, warum nicht da nochmal ordentlich Gas geben und sagen, wir wollen so viele dieser Systeme wie möglich auch exportieren?
Wir reden uns jede Branche mittlerweile eigentlich kaputt und wir müssten eigentlich viel positiver, was das Thema Energie angeht, auch aus Deutschland sein, weil wir da eigentlich mitspielen könnten und auch sollten und das auch tun an manchen Stellen. Und da müssten wir aber massiv halt irgendwann mal sagen, jawohl, das muss auch mal mit Investment und mit Erleichterung, nicht mit politischer Verwirrung und
vor allem auch Genehmigungsprozesse müssen deutlich schneller ablaufen. Wir haben es gesehen bei der hier Flüssiggas-Andockstation. Ja. Fällt mir der Name nicht an, der Begriff da. Das wurde ja auch dann im Eilverfahren gebaut und war dann da. Und wir sollten einfach uns das mal vornehmen, die Sachen etwas schneller auch durchwinken zu können und sagen zu können, ja, wir bauen das auch. Ich glaube auch bei so einem Thema wie Windenergie und PV, sollte man auch einfach den Leuten, die das betrifft, lokal einfach noch Vorzüge geben. Einfach den Strom dann lokal deutlich günstiger machen, wenn solche Systeme gebaut werden. Dann ist auch viel weniger Vorbehalt in der Gesellschaft, glaube ich, da. Aber was das Thema Atom angeht, ich stelle mir immer die Frage, warum könnte man nicht vor allem sagen, ja, wenn es sich wirtschaftlich wirklich lohnt, so ein Atomkraftwerk zu bauen, ja, dann genehmigen wir euch das und ihr müsst uns zeigen, wie man das wirtschaftlich betreibt. Natürlich gibt's 1000 Vorbehalte und ich bin da jetzt gar nicht so tief im Thema wie du und bin da auch, sag ich mal, sehr wenig ideologisch unterwegs, muss ich sagen. Aber ich habe die Vermutung, dass am Ende des Tages die Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich das Ganze auch kaputt machen würde. Und allein das wird dann dazu führen, dass am Markt sich einfach die Systeme durchsetzen, die effizient funktionieren. Und es wird am Ende wahrscheinlich PV sein in der breiten Masse.
Das wird so sein. Das wird auch in den USA übrigens so sein. Also auch die Reaktivierung der Atomkraftwerke in den USA, dass Microsoft sich ein eigenes Atomkraftwerk, was stillgelegt ist, praktisch betreiben möchte und wieder in Betrieb nehmen wird. Das geht nur, weil die diese wahnsinnigen Summen investieren und weil das Delta ist, um sich abzusichern. Also die wetten da massiv auf diese KI und Rechenzentren. Ja. Diese Wette haben wir in Deutschland gerade überhaupt nicht. Deswegen gibt es eigentlich nicht den Bedarf, so eine wirtschaftlich riskante als auch technologisch riskante Reaktivierung einer alten Technologie zu betreiben. Wenn wir das hätten, dann wäre das eine andere gesellschaftliche Diskussion, die man erst führen müsste. Wollen wir ganz vorne mitspielen bei dem Thema KI, dann muss man die Rechnung machen, was die Energie angeht. Und dann ist sicherlich der Punkt, wie kriegen wir die hin? Und die Bedarfe, die wir heute haben, ist das eine völlige idiotische Diskussion, über Atomenergie in Deutschland zu sprechen. Und deswegen macht es ja auch keiner, weil es für das, was wir immer unterbrauchen.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube,
unwirtschaftlich
ist. In den Weiten des Internets wird da immer noch tagtäglich viel diskutiert.
Deswegen macht keiner es bauen. Aber diskutieren ist, das ist ein Thema ohne Ende. Und da will ich jetzt mich auch nicht zu weit rauslehnen. Ich glaube, das ist, nehmen wir uns mal vielleicht mit für 2026. Wir sehen sicherlich da kein Atomkraftwerk in Deutschland. Aber wir sollten vielleicht in 2026 die Diskussion hier nochmal sachlich, faktenorientiert, auch in Richtung Kernfusion, was ja auch so ein gehasstes Thema ist, ein bisschen.
Also
aber das Thema, die Themen also aufzugreifen und wirklich zu gucken, weil ich bin da ja auch nicht der Fachexperte.
Ja, aber also eine Sache, da bin ich mir sicher, wir sollten einfach trotzdem so Gas geben, als bräuchten wir diese Energie jetzt unbedingt. Also wir sollten nicht uns darauf ausruhen, dass wir sagen, ja, die Lage in Deutschland ist jetzt gut, was das Thema angeht, weil ein Ziel fände ich tatsächlich ganz wichtig, nämlich warum versuchen wir nicht, die Energiekosten auf ein Minimum zu reduzieren? Das könnte doch ein super Ziel sein für Europa auch, zu sagen, wenn wir unabhängig sein wollen, dann müssen die Energiekosten reduziert werden, weil die einen Großteil auch der Produktionskosten ausmachen.
Da müssen wir die Wirtschaftsministerin hier einladen, weil es gibt gute Gründe, warum das nicht so ist. Und das ist tatsächlich eine politische Entscheidung, glaube ich, keine, die wir jetzt hier technologisch auseinandernehmen können, weil es technisch ist das alles, wiederholen wir uns, sicherlich machbar. Lass uns mal von einem schweren politischen Thema wieder zu etwas Unterhaltsamerem kommen. Wir haben so ein Lieblingsthema, was gar nicht so oft diskutiert wurde bei uns in YouTube, aber uns begeistert das ja wieder, ist das Thema Entertainment, weil ich finde, bei dem Thema Entertainment, Games und Spiele und so, da werden wir 2026 wahrscheinlich am meisten neue Dinge sehen.
Ja.
Und ich finde, bei dem Thema sieht man auch am schnellsten die Schattenseiten dieser Entwicklung. Ne? Darüber haben wir auch oft gesprochen. Dein Lieblingsthema ist ja so Attention Economy, aber auch die Schattenseiten von Social Media und Influencing und dergleichen. Was glaubst du, was wir in 2026 vielleicht in dem Themenbereich sehen werden?
Ja, also ich glaube, wir werden 2026 auf jeden Fall ein oder mehrere Filme sehen, wo verstorbene Schauspieler wiederbelebt werden. Ist jetzt auch nichts Neues, aber einfach werden jetzt Technologien genutzt, sodass es wirklich von einer echten Aufnahme nicht mehr zu unterscheiden sein wird. Also da gibt es auch Beispiele im Internet en masse. Die haben das ja beispielsweise auch in Star Wars Rebel One beispielsweise, hatten die ja auch den Schauspieler von, ich glaube, General Tarkin wiederbelebt. Aber da hat man es halt noch gesehen. Da war es halt klar, ist ein computeranimierter Charakter irgendwo. Und da ist die Technologie mittlerweile so weit, da kannst du einfach verstorbene Schauspieler jetzt einsetzen. Und das wird, sage ich mal, nicht von einem echten Schauspieler zu unterscheiden sein. Ich glaube, das wird Einzug halten, zumindest in, sag ich mal, wenigen Filmen. Da wird eine riesige Diskussion natürlich drüber entstehen. Aber ich hatte es ja schon gesagt, bei Stimmen ist es ja schon so, ich kann mir Burt Reynolds als Sprecher auswählen bei 11 Labs und höre mir dann Artikel mit seiner Stimme an. Da bin ich mir sicher, das wird kommen. Wir werden das Thema auch grundsätzlich stärker in Filmen sehen, also die Nutzung von generativer KI für die Einsparung von Kosten, weil es einfach viel schneller ist, mit generativer KI jetzt einen Effekt zu erzeugen, der gut aussehen kann. Und dadurch werden natürlich hauptsächlich Kosten eingespart auf Seiten der Filmstudios. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir die ersten Experimente sehen werden in Richtung, sag ich mal, On-Demand-Content, wo man halt Dinge eingibt und dann wird On-Demand vielleicht etwas verändert oder etwas erzeugt. Ich glaube noch nicht in Spielfilmlänge notwendigerweise, aber da werden wir auf jeden Fall Experimente in diesem Bereich sehen. Also das ist so das ganze Thema Film, wo wir sehr viel sehen werden. Im Bereich Social Media ist es tatsächlich ja jetzt schon so. Also wirklich ein Großteil der Inhalte sind teilweise schon KI erzeugt. Seit der Veröffentlichung von Sora 2 beispielsweise auf TikTok sehe ich bei meiner Frau.
Es gibt ja ganze Sora-Kanäle mittlerweile.
Viele Videos KI generiert und natürlich dann auch nicht als solche deklariert. Das heißt, das geschulte Auge sieht es teilweise noch, aber auch nicht immer. Und das wird spannend sein, das weiter zu beobachten. Also was sind dann so unsere Rückzugsräume, wo wir uns dann auch noch als Menschen wirklich wohlfühlen? Weil ein Teil der Menschen wird es gar nicht merken und wird es wahrscheinlich auch nicht interessieren. Und das ist, glaube ich, der Teil, wo es wirklich schade ist, ne? Wo diese Attention Economy komplett durchschlägt, nämlich Leute, die einfach an den Bildschirm gefesselt sind und einfach durchscrollen. Andere Leute sehen sich, glaube ich, dann doch schon nach authentischen Inhalten. Und da werden wir auf jeden Fall viele Diskussionen in diesem Themenfeld sehen.
Hast du noch keine Katze an der Haustür gehabt mit einer Waffe? Oder das ist ja so ganz beliebt, ne? Die Katzen mit Waffen mittlerweile, diese Videos. Ja. Oder der Hund, der einem das Leben rettet, praktisch intuitiv schon vorweg. Ich gucke mir das an, also gar nicht wegen den Videos, sondern tatsächlich die Kommentare. Also wie viele Leute glauben das, dass das echt ist? Oh, so, man, guck mal, wie toll Hunde sind und so. Ne? Und dann kommt irgendwann, mein Lieblingshund ist immer noch der KI-Hund. Ja. So, also da merkst du halt schon, man versucht sich dann im Gegenseitig das schon irgendwie, dass die Leute das erklären. Aber es ist schon, die Videos schauen schon krass echt aus. Ja. Also das ist schon crazy.
Was ich dabei eigentlich spannend finde, ist, du siehst halt wieder, wie menschliche Kreativität dann durchschlägt. Mhm. Nämlich, was Menschen auf einmal anfangen zu machen mit dieser neuen Technologie. Und ich finde, das sind dann die spannenden Use Cases. Also das 0815-Video, das 15.000ste Katzenvideo mit Waffe an der Tür, das will ich nicht sehen. Glaube ich auch, wollen die meisten Menschen nicht sehen. Aber was ich cool finde, sind so neue Ideen, die dann vorher noch gar nicht so existiert haben. Es gibt jetzt zum Beispiel solche Videos, die sind dann so auf Wissenschaftssendungen getrimmt. Ne? Da wird dann irgendein wissenschaftliches Phänomen oder was Abgefahrenes erklärt. Zum Beispiel ein Video, was wäre, wenn in der Mitte von der Erde ein Loch wäre und du würdest quasi oben reinspringen und unten wieder rauskommen. Und dann guckst du dir das an. Das ist dann erstmal so, sag ich mal, auf Wissenschaftsniveau. Und mittendrin schwenkt das einfach um und es ist Werbung für einen Pizzaladen oder so. Ne? Aber lustig gemacht. Ja. Also wo man merkt, okay, da hat sich jemand zumindest Gedanken gemacht. Da hat jemand eine coole Idee und das ist dann die ersten Mal lustig, irgendwann ist es dann auch abgedroschen, aber ich glaube, das werden wir halt auch sehen, nämlich Menschen, die vielleicht bisher keine Möglichkeit hatten, keinen Zugang hatten, die werden mit dieser Technologie plötzlich Sachen machen, auf die noch nie jemand vorher gekommen ist und da werden wir auf jeden Fall interessante Entwicklungen sehen.
Wenn man es wirklich könnte, also durch die Erde durch, man würde gar nicht durchfallen können. Also man würde dann praktisch wieder in die andere Richtung zurückgehen.
Ja, man würde, glaube ich, aber auch verdampfen.
Also. Ja, gut, das jetzt lassen wir mal hier das ganze Unrealistische so weg. Und das ist aber spannende Themen für ganz andere Podcasts, nicht für unsere Physik mal im Extremen. Aber ich bin da bei dir. Also ich habe jetzt hier für die Weihnachtsferien mir auf alle Fälle vorgenommen, schön mal Sora 2 durch zu googeln und durch zu spielen, weil ich tatsächlich noch gar nicht dazu gekommen bin. Ich habe natürlich viel gesehen. Ich habe auch gesehen.
Hast du denn schon Zugriff drauf?
Man kriegt schon Zugriff drauf, ja. Und deswegen, das habe ich mir auf alle Fälle mal vorgenommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich muss aber schon sagen, dass ich jetzt so für, also mir hilft das jetzt gerade, weil ich auch bei so YouTube-Shorts, Reels, TikTok das natürlich sehe und mittlerweile ist es so, dass ich dann, es hilft mir sehr schnell, das Handy gleich wieder wegzulegen, so sagen, mein Gott, ich will jetzt hier nicht die KI-generierten Videos mir die ganze Zeit angucken, weil das, was noch dazwischen ist, das nimmt jetzt massiv ab, habe ich das Gefühl. Manchmal ärgere ich mich auch drüber, dass sie sagen, dass die Plattformen das einfach so krass zulassen, diese KI-generierten Inhalte.
Ja, aber da ist halt auch die Frage, also natürlich die großen Anbieter, die haben sichtbare und unsichtbare Wasserzeichen da drin, aber das ist ja keine Garantie, weil es gibt genug Open-Source-Modelle, mit denen du das dann halt auch ohne Wasserzeichen machen kannst. Und
kontrollieren ja auch die Inhalte
nicht in dem System. Am Ende des Tages müssen wir ja auch sagen, den Plattformen ist das doch egal, wenn am Ende der Content geschaut wird und die quasi Werbeanzeigen schalten können und Geld machen können. Die Plattformen sind halt jetzt nicht der Samariter, die uns schützen wollen, wie viele das dann behaupten. Am Ende ist es halt ein Geschäft, das gemacht wird mit unserer Aufmerksamkeit. Und einen interessanten Trend, den ich jetzt beobachte, habe ich auch auf YouTube tatsächlich verschiedene Videos und Statements zugesehen, ist so dieses ganze Thema Digital Minimalism. Mhm. Also Menschen, die wieder, sag ich mal, zurückbesinnen und sagen, okay, anstatt jetzt das Smartphone immer rauszuholen und alles damit zu machen und durch Social Media zu scrollen, besinne ich mich auf, sag ich mal, einfachere Zeiten und dann nehme ich lieber wieder den iPod mit zum Musik hören, höre ich bewusster Musik und man macht die Dinge dann quasi, sag ich mal, nicht mehr, sag ich mal, mit den universellen Geräten und versucht wirklich auch sich zu distanzieren ein bisschen von Social Media. Das finde ich einen interessanten Trend. Also ich habe da sicherlich auch die eine oder andere Sache, die ich selber schon mache, die ich selber auch festgestellt habe. Gar nicht bewusst, aber also ich habe wirklich, ich blende die meisten Sachen aus. Ich versuche möglichst wenig Ablenkung mir zu erzeugen, indem ich wirklich die Werkzeuge mir so bereitlege, dass ich halt nicht permanent zugeballert werde, auch mit Notifications. Notifications habe ich auch weitestgehend ausgestellt. Ich glaube, das wird ein Effekt sein, den wir jetzt einfach immer weiter spüren werden. Wir werden ja überfrachtet mit Informationen, mit, sage ich mal, verdichteten Inhalten, auch durch diese KI-generierten Geschichten. Also ich glaube, das wird tatsächlich ein zunehmender Trend sein.
Digital Detox, digitales Fasten, könnte ja ein großer Trend sein. Was sieht's mit dem Gaming aus? Was glaubst du, tut sich da was? Ich meine, das ist so ein Thema am Ende des Tages. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr, aber eigentlich spielen wir immer noch ganz traditionell an vielen Stellen.
Das wird auch weiterhin so bleiben. Also es wird immer noch einen Markt geben für die klassischen Spiele, wo sich jemand wirklich den Mechanismus überlegt und die ganzen Komponenten für entwickelt. Das bin ich überzeugt von. Das wird noch lange Zeit Bestand haben. Wir werden aber immer stärker dieses On-Demand sehen, was das angeht. Google hat tatsächlich auch angekündigt, dass quasi mit den nächsten KI-Modellen man halt, sag ich mal, sich ein Spiel auf Knopfdruck vibe-coden kann. Das kann man natürlich jetzt schon, muss man sehr viel Aufwand immer noch reinstecken, bis man dann ein Spiel hat, was einem dann auch gefällt. Und das wird sicherlich etwas sein, wo man dann auf Knopfdruck ein Thema definieren kann und es werden Inhalte erzeugt. Ob das halt dann angenommen wird, das ist wiederum eine andere Frage. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher, weil das schon ein extrem aufwendiger Prozess ist, ein gutes Spiel zu entwickeln. Und ob das durch diese KI-generierten Inhalte dann klappt oder ob es dann am Ende dabei bleibt, dass es letztendlich einfach nur ein Abklatsch von bestehenden Mechanismen ist, sei mal dahingestellt. Aber das wird definitiv ein zunehmendes Thema sein, dass man sagt, On-Demand-generierte Inhalte, mehr Immersion, auch durch die Kombination mit sowas wie VR-Technologien, die ja ehrlicherweise schon oft, sag ich mal, als das nächste Hype-Thema durchs Dorf getrieben wurde, aber dann immer nie so wirklich ganz angekommen ist. Ich glaube auch, das nächste Jahr wird sich da jetzt nicht so mega viel tun. Also es wird Produkte geben, die da reingehen, aber ich glaube, es wird immer noch einen schweren Stand haben in der Breite der Gesellschaft. Aber ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, wir machen ja selber tatsächlich gerade so eine Lösung, wo ich praktisch per Prompts mir ein Computerspiel entwickeln kann. Sehr einfach. Das machen wir fürs Computermuseum hier nebenan, um einfach den jungen Leuten, aber auch der Gesellschaft, das soll wirklich dann ein Ausstellungsstück werden, zu zeigen, wie GenAI, was man damit machen kann. Genau. Und gerade ein Computerspiel, was man dann vielleicht auch dann wirklich mal austesten kann. Also nicht, dass man einfach nur Code generiert, sondern es wirklich dann auch ausprobieren kann. Das soll ja die Sache einfach näher bringen.
Aber auch hier, ne? Also das kannst du ja nur schaffen, wenn du halt bestimmte Mechanismen vorgibst. Natürlich kannst du dem System sagen, du kannst beliebig dich austoben, aber dann ist halt nicht garantiert, dass das da am Ende was Brauchbares rauskommt. Und ich glaube, durch diese Einschränkung, dass man sagt, okay, ich habe Grundlagenmechanismen, die sind fest definiert und das System kann dann quasi ein anderes Thema ändern, also neue Elemente erzeugen und quasi Level komplett generieren. Das ist natürlich jetzt auch schon technisch alles machbar. Und da sehe ich tatsächlich so die spannenden Anwendungspotenziale von KI, auch Interaktion mit Non-Player-Characters, was auch ultimativ schwer ist, das wirklich gut zu implementieren, weil es ist nicht damit getan zu sagen, ja, der ist jetzt hier und an ChatGPT angebunden, weil natürlich am Anfang klappt es gut, aber am Ende muss das dann ja in das Gesamtkonzept passen und auch so aufgehen, dass du am Ende nicht in eine Sackgasse läufst beispielsweise. Also ich glaube, da wird viel versprochen werden. Wir werden einige Hypes erleben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch dann immer relativ schnell wieder abflacht. Ähnlich wie es jetzt auch bei Sora 2 der Fall war, wo ich auch das Gefühl habe, dass der Hype doch, also der wirkliche Hype schon abgeflacht ist, allerdings natürlich sehr viel
Masse erzeugt. Da war so eine zweite Welle, die dann die Masse geht. Ne? Und ich glaube schon, das Thema NPC durch KI, das könnte schon sehr spannend werden. In bestimmten Open-World-Spielen wird das sicherlich ein Thema. Ich denke, ich hoffe, die meisten glauben ja, GTA 6 sollte ja nächstes Jahr kommen. Ich bin gespannt, ob dann solche Elemente in so einem Spiel mit eingebaut sind, was ja schon ein, also die werden ja wieder irgendwelche Superlative springen. Ja,
aber das kann ich mir tatsächlich gar nicht so vorstellen. Also ich glaube, das wird noch relativ klassisch entwickelt sein, weil du musst dir überlegen, das ist ja jetzt sehr, sehr viele Jahre schon in der Entwicklung, das Spiel. Und das ist sicher, es ist auch nicht trivial zu sagen, wir klatschen da jetzt eine KI-Funktionalität dran. bin ich gespannt tatsächlich.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine personalisiertere, also dass es Richtung personalisiertere Spielerlebnis gehen wird.
Das kann ich mir vorstellen, dass du dir vielleicht Elemente rein. Mal Kleidung generieren kannst. Ne? Solche Aspekte werden wir sicherlich zunehmend sehen, weil das einfach technisch auch machbar ist. Ja, ob das gewünscht ist, ist halt eine andere
Frage. Das ist die Frage, ne? Oder auch am Spielverhalten, dass ich sage jetzt mal, jemand, der mehr Action spielt und also bei GTA nicht nur als einziges Spiel nehmen oder eben dann vielleicht mehr in einen Dialog geprägter Spieler ist. Da gibt es ja sehr, also ich gehe in Spiele rein und klicke Dialog erstmal weg und ärgere mich über Spiele, wo man das nicht tun kann. Aber das ist ja immer, das ist ja sehr unterschiedlich. Also ich glaube schon, dass wir da ein paar Sachen sehen werden, aber ich würde mal sagen, für nächstes Jahr würde ich wirklich auf GTA 6 warten. Ich glaube, das ist, wenn es dann kommt, wahrscheinlich die größte Veränderung, was das Spielethema so angeht. Und kleine Erinnerung soll ich dir mitgeben von meinem Sohn. Er wartet immer noch auf Texturen für sein Spiel, um weiter zu programmieren. Du bist ja der Texturmeister für ihn. aber das ist wirklich gut, damit anzuschauen. Ich sehe das jetzt wirklich, wie gesagt, bei meinem Sohn ist es ja, der ist über Scratch, jetzt ist er bei Python und will jetzt unbedingt hier Unity machen, weil er jetzt 3D programmieren möchte. Und das mit 11 Jahren finde ich schon relativ krass. Und das Einzige, was ihm im Weg steht, ist die Schule, weil die die ganze Zeit und Nerven kostet, so nach seiner Aussage. Und ein bisschen ist da schon was dran, ne? Also er könnte da sicherlich in so einem Thema mehr, jetzt will ich nicht sagen, er soll nicht zur Schule gehen, aber es ist schon, also auch da müssen wir irgendwo mitwachsen, ne, bei der Bildung.
Wir können Kinder halt jetzt sehr viel früher an gewisse Dinge heranführen, glaube ich. Gerade diese Neugierde, die ja eigentlich bei den meisten Kindern da ist, durch die KI-Systeme kann man natürlich super gut auch Dinge, sag ich mal, mit den Kindern erlernen, die man selber jetzt vielleicht noch gar nicht kann. Ne? Also auch, wenn man selber nicht coden kann. Also es ist auf jeden Fall kein großer Aufwand, damit anzufangen und sich das erklären zu lassen und sich hinzusetzen und auszuprobieren. Und das Gute bei den Kindern ist, die haben ja, sag ich mal, inhärentes Interesse, selber zu machen. Das heißt, man muss denen ja das nicht notwendigerweise vorgeben. Das ist, glaube ich, etwas, was man allen Leuten mit auf den Weg geben kann. Also, dass man diese Systeme den Kindern nahebringen sollte. Und da sehe ich ein riesiges Potenzial. Und da glaube ich nicht, dass die Schule da schnell genug, sag ich mal, anknüpfen kann und hinterherkommt. Das muss sie auch nicht unbedingt in der Größe, würde ich behaupten, in der Breite, sondern die Grundlagen, die da beigebracht werden, sind immer noch komplett notwendig und valide. Also jeder von uns muss lesen lernen, jeder von uns muss Grundlagen rechnen, erlernen. Und das wird sich, sag ich mal, auch durch die Technologie nicht ändern, dass wir diese Grundlagen einfach brauchen, um dann die nächsten Dinge zu tun. Aber wenn wir das erschlossen haben, ne, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit 11 Jahren so ein System wie ChatGPT gehabt hätte, also ich kann mir gar nicht ausmalen, was ich da alles ausprobiert hätte.
Ja, definitiv. Aber lass uns über Schule sprechen, weil Schule 2026 können wir abhaken, da wird sich nicht großartig viel tun. Aber nichtsdestotrotz wäre das vielleicht ein spannendes Thema mal für eine Folge tatsächlich.
Dass wir da ein Thema im Bereich Entertainment, den wir noch ansprechen sollten, ist das ganze Thema Musik. Weil da tut sich tatsächlich aktuell sehr viel. Also
ja, du sagst ja, alles, was KI generiert ist, ist seelenlos.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Also wenn ich weiß, dass etwas wirklich KI, in dem Sinne KI generiert ist, dass sich jemand hinsetzt und einen Prompt eingegeben hat und da kommt ein ganzes Lied raus. Das ist für mich rein für Memes ist das wirklich gut. Da macht es auch Spaß, halt irgendwie individualisierte Lieder zu erzeugen mit lustigen Texten. Aber für echte Musik, die ich mir wirklich anhören will, da habe ich noch nichts gefunden, wo ich das wirklich gut finde. Und da, das ist auch ein Paradoxon, weil ich arbeite sehr viel mit KI, ich nutze KI sehr viel, aber wenn es um das Thema Kunst geht, gerade Musik, die sehr viel für mich bedeutet, da möchte ich eigentlich, dass da eine Story dahinter ist, dass da ein Mensch dahinter ist, der sich was bei gedacht hat. Da werden wir aber zunehmend, gerade im nächsten Jahr, einfach immer mehr von dieser KI-generierten Musik sehen und auch immer mehr auf den gängigen Plattformen. Also jetzt vor ein paar Wochen war zum Beispiel ein Country-Song auf Platz 1 der Country-Charts, komplett KI-generiert, und das wird stärker kommen, allein auch wieder hier, Kostendruck. Also Spotify, natürlich werden die lieber KI-generierte Lieder dir anbieten, weil dafür zahlen sie ein Apfel und ein Ei, im Gegensatz zu, ich muss einen Künstler bezahlen. Und werden wir, glaube ich, eine Entwicklung sehen, dass halt echte Kunst einfach teurer wird, weil weniger Leute es erzeugen im Vergleich zu was in der breiten Masse erzeugt wird. Und auch da finde ich es eine gesellschaftliche Diskussion nicht unwichtig, denn am Ende des Tages will ich auch in 10 Jahren noch auf Konzerte gehen von Künstlern und nicht nur alles aus der, sag ich mal, Konserve haben. Ob das in der Breite der Gesellschaft aber dann einen Unterschied macht, relevant ist, das weiß ich nicht.
Wer weiß, vielleicht wenn wir die ersten Disco-Besuche, vielleicht gibt's die auch schon, die Disco-Zeit ist bei mir schon lange vorbei, wo ich den komplette KI-generierten DJ habe und dieses komplette Musik.
Das wird es ja jetzt bestimmt schon geben, also kann ich mir vorstellen, die anderen machen das bestimmt jetzt schon so als, sag ich mal, Neuheit gerade. Ja. Ja, und auch da, um Kosten zu sparen, du brauchst keine Lizenzgebühren mehr zu zahlen. In Deutschland haben wir ja die GEMA und alles. Also für viele ist der Weg über die KI-generierte Musik vielleicht einfacher dann. Auch hier wieder sollten wir uns fragen, okay, können wir da auch mit vernünftigen Regularien irgendwie eine Situation schaffen, dass einerseits die Künstler weiterhin, sag ich mal, ihr Leben finanzieren können und gleichzeitig aber halt nicht Innovationen im Keim ersticken, weil ich glaube, auch hier die spannenden, aus meiner Sicht spannende Entwicklungen werden die sein, wo die Leute die Technologien für Dinge einsetzen, die vorher nicht möglich waren und einfach coole Sachen damit machen, wo du am Ende sagst, okay, ja, da steckt immer noch eine Story dahinter, da hat sich jemand was überlegt. Und dann, glaube ich, ist es am Ende vielleicht wirklich egal, ob es jetzt wie groß der KI-Anteil von einem Lied ist, wenn du halt noch das Gefühl hast, da ist einfach, wird eine gute Story immer noch erzählt.
Lass uns mal über Robotik und auch Veränderung der Arbeitswelt sprechen. Das war auch ein Thema, was uns so über das ganze Jahr durchweg irgendwie begleitet hat. Immer wieder kam mal so ein Robotik-Thema durch, hatten wir auch eine ganze eigene Folge gemacht. Arbeitswelt ist auch so ein Thema, was immer wieder mit reinkommt. Gerade Robotik, nächstes Jahr angekündigt, die ersten humanoiden Roboter, die zu erwerben sind, zumindest in den USA, als Kaufmodell oder als Mietmodell, genau. Ja, ist das wirklich etwas, was wir im großen Stile sehen werden?
Also ich glaube, die werden ausgeliefert werden, ja. Da wird es auch einige Early Adopter geben, die sich diese Systeme dann einkaufen oder mieten. Und wir werden sowohl erstaunliche Dinge sehen, als auch viele interessante Fails, glaube ich, und vor allem die Diskussion über diese Frage der Teleoperation. Denn diese Systeme, die ausgeliefert werden, gerade dieser Neo von X1, der wird in Großteilen ferngesteuert. Also da ist ein Roboter in deinem Haus, der dann quasi für bestimmte Tätigkeiten ferngesteuert wird von Menschen. Und die Menschen sitzen quasi, die haben nicht nur einen, den die fersteuern, sondern die springen von einem zum anderen. Das ist
Die haben irgendeinen anderen bei dem Wohnzimmer sitzen.
Die haben das so erklärt, das ist für die wie so StarCraft spielen. Ne? Da sitzt einer am Rechner und der steuert, oder in der VR-Welt, weil das muss dann auch, sag ich mal, mit Motion Capturing beispielsweise gesteuert werden. Und der räumt dann deine Spülmaschine beispielsweise aus. Und dann springt er in den nächsten Haushalt und die werden natürlich versuchen, Dinge zu anonymisieren. Haben schon gesagt, Gesichter und so werden ausgepixelt werden. Aber auch das ist ja, sag ich mal, komplettes Neuland. Also du hast nicht mehr quasi deine Haushälterin, die du kennst als Person, als Menschen, die dann bei dir im Haushalt hilft. Haben natürlich jetzt in Deutschland nicht so viele Leute. Da sind wir in Deutschland anders aufgestellt als Gesellschaft. Ja. Also in den Südländern, in Spanien ist es deutlich üblicher beispielsweise. Und die Menschen werden dann am anderen Ende der Welt wahrscheinlich sitzen. Und auch hier wird am Ende einfach das Geld darüber entscheiden, ob das gemacht wird oder nicht. Weil es wird viele Leute geben, die sagen, das will ich auf keinen Fall. Sowas werde ich mir niemals in den Haushalt holen. Andere werden sagen, ja, mir ist es doch egal. Hauptsache die Aufgabe wird erfüllt werden.
Ja, ich glaube, das wird spannend nächstes Jahr. Also ich glaube auch, dass wir das vor allem in den USA sehen werden. Die ersten, also ich denke auch, Tesla wird nächstes Jahr massiv, also muss ja auch, Elon Musk hat ja richtig Druck bekommen, das Thema richtig voranzutreiben. Er wird ja jetzt an den Verkäufen des Optimus oder der Tesla humanoiden Robote gemessen, was seinen Erfolg angeht, also maßgeblich unter anderem. Zum Thema Auto können wir sicherlich gleich auch was sagen. Deswegen werden wir da Dinge sehen und ich glaube, nächstes Jahr wird so ein richtiges Transitionsjahr, wo wir auch sehen werden, welche Trends werden tatsächlich dann angenommen und dann wird da, glaube ich, massiv da rein investiert.
Genau.
Also wird das angenommen, dass Leute tatsächlich zu Hause einen Roboter fernsteuern. Wenn dem so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass da massiv reingesetzt wird, was erstmal für die autonome Robotik wahrscheinlich gar kein Fortschritt sein könnte in dem Moment. Allerdings
hinsichtlich der Datensammlung.
Genau, allerdings hast du die Datensammlung, aus der du dann viel lernen kannst. Also deswegen ist es schon dann für das ganze Thema schon ein Durchbruch. Ich bin da total spannend drauf, aber bei dem, ich neige dazu jetzt auch nicht sofort mir so einen Roboter zu kaufen als Erstanwender, aber vielleicht, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich sagen, ja, komm, ich probiere das aus. So habe ich da auch schon so noch so ein bisschen, ja, erstmal würde ich es mir anschauen. Also ich bin da schon interessiert, aber muss nicht der Erstanwender sein.
Ja, ich bin, was das Thema angeht, natürlich sehr darauf getrimmt zu sagen, solche Systeme, wenn, dann möchte ich sie irgendwie lokal betreiben können, dann möchte ich nicht abhängig sein von einer Cloud. Das ist sicherlich, da machen sich die meisten Leute keine Gedanken drüber. Das muss man auch so sehen. Ne? Ich bin da sicherlich eher die Ausnahme. Aber gerade bei dem Thema Robotik, wir hatten das in der Folge, ne? Also wenn du den Roboter über Jahre oder Jahrzehnte bei dir zu Hause hast und wenn der eine Persönlichkeit haben soll, wenn der dann Dinge über dich lernt, also würde ich mir schon wünschen, dass das dann bei mir bleibt und nicht abhängig ist davon, ob jetzt das Rechenzentrum gerade läuft oder ob da vielleicht ein Stromausfall war und dann funktioniert mein Roboter nicht. Ja.
Frage beim Roboter, haben wir die Hardware-Software-Trennung, also genau. Können wir sagen, wir kaufen eine neue Hardware und dann habe ich immer noch meinen alten Roboter mit drauf,
ja, als Software natürlich. Und dergleichen. Es gibt ja auch gute Gründe für die Nutzung von, sag ich mal, Cloud-Technologien, das Thema Convenience und Daten-Backup, also natürlich, kein Mensch will sich Gedanken darüber machen, wie mache ich jetzt ein Backup von meinem Roboter, sondern das soll alles automatisch passieren und die Anbieter machen sich es dann halt leicht, indem sie das alles natürlich cloud-basiert machen auf ihren eigenen Rechenzentren. Das sieht man auch beim iPhone. Also es hat ja einen Grund, warum das iPhone angenommen wird in der Breite, weil es so einfach zu bedienen ist, weil die Leute sich über wenige Sachen den Kopf machen werden und das wird sicherlich bei der Robotik genauso dann laufen. Bezüglich der Autonomie werden wir halt im nächsten Jahr sehen, dass natürlich vieles noch gar nicht gelöst ist, viele Probleme noch nicht gelöst sind. Ich glaube, es wird eine ähnliche Entwicklung sein wie beim autonomen Fahren, dass wir einfach jetzt in die Zeit kommen, wo diese Systeme ausgeliefert werden und wo Daten gesammelt werden müssen, wo aber wirklich der vollautonome Betrieb dann doch noch ein bisschen länger dauert, als viele uns vielleicht versprechen wollen.
Ja. Ein Bereich, wo, glaube ich, die Robotik aber total im Vormarsch ist schon so im Produktionsbereich. Also da, glaube ich, da wird nicht nur getestet, da wird das ja im großen Stil immer weiter produktiv eingesetzt. Ich denke, das Thema humane Robotik ist da sicherlich der nächste Schritt, der irgendwann jetzt auch kommen wird. Wir hatten das in der Robotikfolge. Ich glaube, da hatte ich die Zahlen recherchiert. 300.000 installierte Roboter, allein Industrieroboter, allein in China. Da kann kein Land momentan mithalten. Also schon wahnsinnig. Und die vielen Bedenken, die Leute da noch haben, was heißt das dann vielleicht für meinen Arbeitsplatz oder für meine Arbeitswelt, auch verbunden mit KI, das ist schon ein spannendes Thema. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, eigentlich bei jedem Vortrag, den ich halte, kommt die persönliche Frage, was heißt das jetzt eigentlich für mich?
Genau.
Und damit meinen die Leute tatsächlich aber auch so ein bisschen für ihren Arbeitsplatz und für ihre tägliche Aufgabe. Also was, in welche Richtung müssen sie gehen? Und da glaube ich schon, dass wir nächstes Jahr 2026 vor allem einsehen werden, dass mehr Leute verstehen, dass wir hier wirklich eine Revolution, also dann wirklich eine große Transformation, so wie ich es erstmal sage, eine große Transformation vor sich haben und dass man das jetzt auch nicht so einfach aussitzen kann. Also wenn du jetzt nicht gerade kurz vor der Rente bist, dann wird das dein Arbeitsumfeld noch dramatisch verändern.
Das glaube ich auch und wir sehen es jetzt schon in den USA, gerade im Tech-Bereich, dass einfach weniger Leute eingestellt werden. Wird häufig mit KI argumentiert, ob das jetzt wirklich der Auslöser war oder ob es einfach, sag ich mal, Korrekturmaßnahmen sind, auch konjunkturbedingte Entscheidungen. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich glaube, das wird tatsächlich ein Thema in 2026 sein, was wir häufig in der Presse auch sehen werden, nämlich dass Stellen abgebaut werden, dass deutlich weniger Leute eingestellt werden im Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass es auch zunehmend in Europa ein Thema wird, wo das vielleicht jetzt noch nicht so hart diskutiert wird. Wir haben ja häufig auch, sag ich mal, den Effekt, dass wir sagen, wir brauchen mehr Leute aufgrund des demografischen Wandels, sodass sich das so ein bisschen ausgleicht. Aber ich glaube schon, dass wir da auf dem Arbeitsmarkt Veränderungen sehen werden. Gleichzeitig aber auch feststellen werden, was alles noch nicht funktioniert. Weil den Fehler machen ja auch viele, dass sie glauben, dass die Technologie schon sehr weit ist und sehr alles lösen kann. Und am Ende stellt man fest, wo dann wirklich die Probleme sind. Und häufig sind es Probleme, die man auch mit KI nicht so einfach lösen kann. Ne? Und gerade im produzierenden Gewerbe ist, sag ich mal, die Komplexität enorm hoch. Also Hardware herzustellen, das ist halt einfach eine komplett andere Herausforderung, als Software zu entwickeln. Und damit will ich nicht sagen, dass Software zu entwickeln einfach ist. Es ist einfach eine andere Herausforderung. Und du hast halt einfach Effekte, die durchschlagen können. Du hast halt einfach Abhängigkeiten in der Kette, Zuliefererabhängigkeiten, die so komplex sind, dass ich glaube, da wird es einfach noch sehr viele Stolpersteine geben. Und gerade da sehe ich halt die Chance für auch für Deutschland zu sagen, okay, das können wir eigentlich ganz gut. Da müssen wir weiterhin optimieren und Gas geben und auch Systeme entwickeln und idealerweise auch dann in die ganze Welt ausliefern, die solche Systeme dann immer besser auch automatisieren können. Und ich weiß nicht, ob der humanoide Roboter es dann letztendlich ist. Ist natürlich, was die Flexibilität angeht, wenn er wirklich autonom agieren könnte, dann unschlagbar. Aber was Geschwindigkeit angeht, Effizienz angeht etc., das sind natürlich klassische Robotersysteme
absolut im
ganzen meilenweit voraus.
Ja, du schaffst ja eine Komplexität für Sachen, die du vielleicht gar nicht brauchst.
Ja.
Alleine das Fortbewegen ist ja jetzt deutlich schwieriger, mit zwei Beinen sich fortzubewegen als in anderen Robotik. Lösungen, die man so kennt. Ich will das nochmal präzisieren. Also ich glaube, dass wir nächstes Jahr, glaube ich, in allen Köpfen sehen, dass diese Transformation startet und stattfindet. Die wird aber bei weitem nicht nächstes Jahr abgeschlossen sein, sondern
Nein, natürlich, das
wird jetzt Jahre noch dauern, die man jetzt, und das finde ich sehr schön, wie du es gesagt hast, jetzt proaktiv gestalten kann. oder man kriegt das halt vorgesetzt. Ne? Und deswegen ist einfach die bessere Strategie, sie wirklich proaktiv zu gestalten und anzunehmen, dass wir nun mal jetzt diesen Wandel haben, dass wir dieses Thema KI, Robotik und Technologie, dass wir in einer Zeit leben, die sehr durch technologischen Fortschritt nochmal anders geprägt sein wird als die letzten 50, 60 Jahre, wo wir dachten, technologischer Fortschritt war das große Thema. Ich glaube, wenn Dinge jetzt erleben und Dinge beschleunigen können in einem Tempo, was unglaublich spannend ist, aber wir müssen auch verstehen, und das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, die mahnen Worte, aber in einer Gesellschaft, die keine Technikaffinität hat, die wird das sehr schwer haben, in der Zukunft sie wirklich das zu gestalten, worüber sie vielleicht meint, zu diskutieren zu können. Dann wird man sie aber nicht gestalten können. Und ich bin der Meinung, man ist gut beraten, dass man nicht nur Dinge philosophisch durchdringt und diskutiert und debattiert, sondern dass man auch in der Lage ist, dann das aber auch zu tun. Und zwar auch die Optionen, für die man sich vielleicht dann in einer von mir aus gesellschaftlichen Debatte dann entscheidet, weil es ja auch eine Entscheidung ist, ob wir eine Robotikfertigung so automatisiert am Ende des Tages haben wollen, was, glaube ich, schon an vielen Stellen weiter passieren wird. Aber es wird auch eine Entscheidung sein, ob wir dieses System auch in anderen Arbeitsplätze hineinbekommen. Und da reden wir wirklich von Schulen, also ne, von Tutoren, von Universitäten. Also wir können ja diese KI-Systeme in so vielen Bereichen einsetzen, dass das schon eine große Veränderung bedeutet. Und es nicht zu tun ist eine Entscheidung, es nicht zu können ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache.
Ja, ich glaube, eine Sache ist klar, das Thema Robotik wird auf jeden Fall eins der Trendthemen nächstes Jahr sein. Also was für technische Durchbrüche wir erleben werden, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wir werden tatsächlich sehr, sehr viel zum Thema Robotik und vor allem humanoide Robotik sehen.
Ja, das Thema begeistert dich ja total. Deswegen werden wir da sicherlich von dir auch einiges hören. Ein Thema, was dich auch begeistert, aber anders oder zumindest, sagen wir mal, zu dir, zu Emotionen führt, ist das Thema Bürokratie. Hatten wir ja auch eine spannende Folge dazu. Ja, begeistert im Sinne von, dass das dich triggert. Hatten wir ja auch eine spannende Folge. Bürokratie, Gesetzgebung, Verwaltung im Allgemeinen, das sind natürlich Themen, die mit den Technologiethemen verbunden sind, weil sie Ermöglichmacher sind oder Verhinderer. Ja. Ne? Und ich glaube, da wäre es schon auch cool, wenn wir ein paar Durchbrüche sehen würden. Ich meine das auch gar nicht so böse. Wir hatten jetzt neulich hier so ein Makerton zum Thema Verwaltung bei uns im Institut. Da bin ich dann durchgelaufen, war erstaunt, das waren alles total junge Leute, die total Technologie aufgeschlossen waren. Also das gibt mir total viel Hoffnung.
Und der Wille ist, glaube ich, tatsächlich
da. Der Wille ist tatsächlich da, dort auch eine Veränderung und dort kann man ja auch vom spannende Effizienzen heben und gerade das Thema Tech und Verwaltung zusammenzudenken. Das wäre ja ein positives Bild, mal nach vorne zu kommen. Ja. Ich glaube, da werden wir kleine Schritte sehen, auch wenn es wahrscheinlich kleine Schritte sind.
Ja, ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass wir gerade auf EU-Ebene im nächsten Jahr vielleicht doch die ein oder andere positive Veränderung sehen werden, wo, sag ich mal, klar wird, wir können nicht zu früh zu stark regulieren, sondern wir müssen Freiräume schaffen, gerade wenn wir sagen, wir wollen wieder mehr Innovation aus Europa, mehr auch Neugründungen in Europa, was ich begrüßen würde. Da habe ich schon die Hoffnung, dass da jetzt so langsam ein Umdenken stattfindet und das Ganze kann man natürlich auf deutscher Ebene genauso fortführen oder auch da befeuern. Ne? Man kann ja auch Vorreiter werden in einigen Sachen. Wir hatten ja schon einmal angesprochen, das Thema zum Beispiel auch, dass man so Sonderrechte für bestimmte Bereiche oder Zonen einräumen kann, um einmal in kürzester Zeit zu zeigen, was hat das für Effekte, wenn ich jetzt da Erleichterungen implementiere beispielsweise. Auch sowas würde ich mir viel stärker wünschen und ich habe schon die Hoffnung, dass wir da mehr sehen werden, aber es kann natürlich genau auch das Gegenteil der Fall sein. Ja. Also Worst Case, wir kommen einfach wieder mit neuen Einschränkungen daher und schränken die Sachen dann so weit ein, dass die ganzen Anbieter von diesen neuen Technologien dann sagen, ja gut, da habe ich dann auch keine Lust drauf, tun wir uns nicht an. Das ist natürlich nicht gut, wenn die das machen, weil häufig ist es quasi eine Ausrede, dass sie sagen, ja nee, das geht nicht wegen dieser Regularien und im Grunde genommen wollen die einfach bestimmte, sag ich mal, Transparenzauflagen nicht erfüllen. Also das ist nicht nur die Regularien, die schuld sind, aber ich sehe das schon sehr, sehr kritisch. Also wenn wir am Ende keinen Zugang oder keinen schnellen Zugang zu bestimmten Technologien erhalten, weil die Regularien da als Grund vorgeschoben werden, dann ist es am Ende für sowohl für uns als auch für die Anbieter, die es betrifft, halt schon ein Nachteil.
Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, das muss man jetzt schon auch sagen, das Thema der Staatsmodernisierung, das ist ja erkannt. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht 100 Analysen noch fahren in Deutschland. Die Situation ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Jetzt haben wir ja auch einen Minister dafür, den Herrn Wildberger, der war neulich auch hier dieses Jahr zu Besuch, waren wir zusammen im Computermuseum. Und das war schon so, was er auch erzählt hat und das hatte schon einen guten Eindruck hinterlassen, wenngleich eine Person so ein Mammutthema nicht lösen kann. Das ist ja auch klar. Das ist ein Prozess, eine Reise, auf die man sich begeben muss. die schon, glaube ich, ganz wichtig ist, eine Entbürokratisierung an vielen Bereichen, wo wir vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen sind. Das haben wir auf alle Fälle. Ich habe da ja mein Lieblingsthema. Ich bin der Meinung und ich glaube, da wirklich einen richtigen Punkt. Da so weit lege ich mir aufs Fenster, dass wir beim Thema der Innovationsförderung völlig übers Ziel hinausschießen, was die Bürokratisierung angeht. Wir haben also die Förderung von Forschungsgeldern, insbesondere, die jetzt nicht nur für Universitäten und Institute, sondern auch für die Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und ausgezahlt werden, die sind unter so einem Kontrollwahn, dass man mittlerweile, wenn man nicht darauf angewiesen wäre, also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, würde ich das dankend alles ablehnen, das macht gar keinen Sinn. Ja. Und gerade das sind aber die Gelder, mit denen der Staat ja Innovation und neue Themen vorantreiben möchte. Und ich glaube, dann versuche ich ja auch immer wieder Politik klarzumachen, man muss sich nicht wundern, wenn keine Innovation rauskommt, wenn man das so misstrauensorientiert gestaltet, diesen Prozess, vor allem, weil es in einem in einem System ist, wo ja kaum Veruntreuung möglich ist, das ist total bescheuert. Und man muss auch wissen, in Innovation, wer investiert, das kann nicht sagen, ich investiere jetzt 3 Euro und kriege genau wieder für 3 Euro eine Innovation, sondern das sind ja Risiken verbunden, ob überhaupt eine Innovation entsteht oder überhaupt was Brauchbares. Und deswegen muss man da ganz anders messen und sagen, wir geben so und so viel Geld aus für Innovationsförderung in Themengebiet 1 und das ist unsere Erwartungshaltung hinten raus. Ne? Und das kann nicht sein, dass jedes Projekt alle Erwartungen erfüllt, aber es kann sein, dass es in der Summe natürlich die Erwartungen deutlich überfüllt. Und so müsste man eigentlich beim Thema Innovation messen. Und dann wären wir, und der Rest, das machen die Unternehmen, das machen die Institute, die haben tolle Ideen, da muss der Staat gar nicht so viel mit reinsteuern. Aber es braucht schon diese finanzielle Unterstützung, definitiv, gerade bei so Hochrisikothemen. Und es braucht vor allem eine deutlich geringere Bürokratisierung in dem Bereich. Und das sehe ich schon eine große Gefahr, dass wir da den Innovationsgedanken immer weiter abdrehen, weil jetzt seit 15 Jahren, seitdem ich in dem Innovationsfördergeschäft, sag ich mal, mit dabei bin, es ist von Jahr zu Jahr schwieriger und von Jahr zu Jahr eigentlich schlimmer, also wenn ich das so zusammenfassen kann. Und das ist, glaube ich, eine falsche Entwicklung. Wir hatten jetzt neulich ein Projekt, da wurde das EU auch noch gekommen, das Ganze zu kontrollieren. Also haben wir schon Landesrechnungshof oder Bundesrechnungshof in dem Fall, dann haben wir noch die EU oben drauf, davor haben wir Projektträger, Ministerium, also das macht dann irgendwann macht es keinen Sinn.
Was ich bei dem Thema halt schon auch kritisch sehe, wenn du dir anguckst, welche Projekte gefördert werden und welche, sag ich mal, Akteure gefördert werden, wie das aktuell aussieht, gerade auch auf EU-Ebene. Es hat sich schon aus meiner Sicht in eine schlechte Richtung entwickelt, weil es gibt natürlich Leute, sag ich mal, ganze Organisationen, die sind darauf spezialisiert, diese Anträge zu schreiben und du hast riesige Konsortien und es ist sehr auch verwissenschaftlich, was natürlich bei der Wissenschaftsförderung klar ist, aber ich würde mir wünschen, dass wir auch mehr Pragmatismus sehen würden und dass auch die Organisationen, die das Geld am Ende bekommen, schon verstehen, dass man damit was Gutes machen muss. Ne? Also einerseits, ich stimme dir voll zu, ne? Also dieser Kontrollwahn, der führt zu nichts, sondern der führt ganz im Gegenteil dazu, dass die Leute, die verstanden haben, wie der Hase tanzt, die wissen, was sie machen sollen, aber am Ende kommt auch keine Innovation dabei rum, sondern ich bin der festen Überzeugung, also wir haben das Potenzial, wir haben die Leute, die auch Lust haben, Dinge umzusetzen, aber kein Mensch hat Bock, durch diese ganzen Hürden dazu steigen. Ne? Gerade diejenigen, die pragmatisch sind, die umsetzen wollen, das sind häufig diejenigen, die sagen, ja, aber ich werde jetzt nicht da einen 20-seitigen Antrag schreiben und jeden Monat da irgendein Reporting abgeben. Also tun wir uns tatsächlich keinen Gefallen.
Und man muss aber jetzt dazu schon sagen, auch in den Ministerien sehe ich immer viele Leute, ob es jetzt Referatsleiter sind, in den Referaten selber, die wirklich diese Denkweise eigentlich auch haben. Aber wir sind alle gemeinsam mittlerweile in einem bürokratischen Prozess einfach gefangen. Und da müssen wir uns einfach mal losschlagen, bevor wir da wirklich, was die Innovationsleistung angeht, in Europa da wirklich große Probleme haben.
Also es wäre halt auch schön, wenn wir irgendwelche, sag ich mal, Sachen aus der Vergangenheit realisieren und sehen, was hat denn für eine Verordnung dann verursacht. Also mein Lieblingsbeispiel ist ja das Thema Cookie-Banner. Ne? Also was vielleicht gut gemeint war, ja, das aber gut gemeint reicht nicht. Du musst spätestens, wenn du siehst, dass am Markt Dinge damit passieren, die dann das System in Gänze verschlechtern, spätestens dann musst du sagen, ja, nee, wir müssen es wieder korrigieren. Einfach technisch lösbar. Ne? In jedem Browser könnte es eine Einstellung geben, die sagt, nein, es darf nicht getrackt werden und jede Seite müsste das respektieren. Wollten natürlich Google und Co. auch nicht, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber das, was wir jetzt haben, ist halt
definitiv.
Und ich finde, da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen und da muss man auch ehrlich sein und sagen, wir haben einfach Mist gebaut und diesen Mist müssen wir jetzt beheben und in Zukunft auch verhindern, dass wir nochmal so einen Mist bauen.
Ich habe zumindest eine Vorhersage für 2026 in dem Bereich, die ich mir wirklich sehr gut vorstellen kann. Wir sind ja immer wieder im Gespräch mit Elias Karyanis, einer der führenden Innovationsforscher weltweit. verstehen uns ja auch gut mit ihm und wir diskutieren ja immer wieder, ob wir nicht mal zusammen einen Podcast machen. Rebuilding Europe. Ich glaube, er wäre ein spannender Gesprächspartner, mal so auf die Ebene. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal ein, zwei Gespräche tatsächlich mit Elias zu dem Thema Rebuilding Europe, gerade aus dem Innovationsgeschehen heraus.
Das klingt ein bisschen nach einer Self-Fulfilling-Prophecy.
Yeah. Ja gut, aber gucken wir mal. Also das ist, glaube ich, keine zu gewagte Vorhersage.
Ja, halte ich für realistisch, ja.
Perfekt. Vielleicht zu dem letzten Technologiethema für 2026, ein Thema, was wir auch immer wieder diskutieren, was ich aber viel auch mit Aschot mittlerweile diskutiere, wo wir jetzt auch einen eigenen Drive-Talk gemacht haben, das autonome Fahren. Das ist ja also auch ein Thema, wo wir immer zig Kommentare haben. Ja. Spannendes Thema. 2026 sicherlich, wenn wir sehen, was schon 25 passiert ist, dass wir Robotaxis jetzt in den USA natürlich alles noch in eingeschränkten Bereichen sehen. Ja, wie siehst du das? Bist du der Meinung, wir werden autonome Fahrzeuge nächstes Jahr in Deutschland sehen?
Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir tatsächlich in Deutschland die ersten autonomen Taxis oder Fahrzeuge dann sehen können. Einfach auch hier wieder, sag ich mal, Mut zur Innovation. Natürlich wird das nicht flächendeckend funktionieren können. Das ist ja ganz klar. Also das sehen wir auch jetzt, ne? Also das Problem ist noch nicht vollständig gelöst. Wenngleich es schon beeindruckend ist, die ersten Videos zu sehen aus den USA, wo Leute tatsächlich dann jetzt komplett, sag ich mal, ohne am Steuer zu sitzen, rumfahren können. In Texas gab es da, glaube ich, auch ein cooles Video zu, wo einer auf dem Beifahrersitz saß, wo ich tatsächlich schon Gänsehaut bekommen habe.
Also genau, das war natürlich jetzt hoch illegal. Er hat ja praktisch, glaube ich, ein Kamerabild von sich vor die Kamera gesetzt, damit es so aussah, als ob er vor dem Lenkrad sitzen würde. Und als ich auf dem Beifahrersitz. Ich fand das Video, also ich finde das auch super, ne? Also wirklich, ich wünsche mir auch wie für 2026, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass wir FSD von Tesla nach Deutschland bekommen, um es einfach auszuprobieren, was ja erstmal noch Level 2 ist. Also das heißt, du bist immer noch in allen Situationen als Fahrer verantwortlich. Ja. Du musst vor dem Lenkrad sitzen. In den USA musst du die Hände nicht am Lenkrad haben, weil du durch die Kamera beobachtet wirst. Ja. Das wäre schon ganz cool. Das würde schon Effekte geben. Und wir können mal diese Technologie einfach, also wir können das autonome Fahren, das muss ja auch schrittweise reinkommen.
Ja, ganz genau.
Und dann würde man das schon sehen und dann kann man sich auch eine Meinung bilden. Und das ist ja in den USA das, was man sieht. Die Meinung, die sich dort bilden, sagen halt, in 99% der Fälle funktioniert es halt einfach.
Genau.
Also wir reden wirklich nur über diese wenigen Ausnahmefällen. Aber jetzt ist ja auch noch ein neues Update jetzt, 2025 jetzt nochmal rausgekommen im Herbst oder Ende Herbst. Das ist mega beeindruckend, wenn man das sieht. Also auch in New York, also durch enge Gassen, enge Abbiegesituationen, also da ist schon viel gemacht. Es gibt natürlich auch die Videos, wir lassen immer nie verschweigen, wo ein Eingriff notwendig ist. Ja. Ich habe Überholmanöver gesehen, wo ich sage, das wäre zu einem schlimmen Unfall gekommen, definitiv, weil das Fahrzeug ist praktisch ausgeschert und hat eben nicht gut genug die Gegenfahrbahn gecheckt und das eingeschätzt. Aber dafür ist es ja noch Level 2, der Benutzer ist mit dabei und diese Situationen werden reduziert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in 2026 auch, weil ich denke, da an solchen Beispielen wie der eine, der das System ja etwas manipuliert hat, werden wir auch Unfälle erleben. Erstaunlich, ja, bis jetzt sehr wenig, ne? Also
natürlich.
Und aber dann wird die Diskussion halt aufkommen.
Im
dann,
Verhältnis, ne? Also wie
ist das Verhältnis? Ja. Wie akzeptieren wir? Wie wollen wir als Gesellschaft sagen, wenn alle Statistiken sagen, wir haben ein sichereres System durch autonomes Fahren als durch menschliches Fahren? Natürlich hat man, oder was heißt natürlich, es wird eventuell immer noch zu
Unfällen kommen. Genau, es wird nie 100% die Sicherheit sein. Es wird immer noch Unfälle geben. Es wird Systemversagen geben. Es wird auch Unfälle geben, die bei einem Menschen nicht passiert werden. Und ich glaube, das ist gerade ein Problem. Und vor allem die Fragestellung, einem Menschen können wir sozusagen verzeihen, ein Mensch kann Verantwortung übernehmen, ein System kann keine wirkliche Verantwortung übernehmen. Der Hersteller vielleicht, aber...
Ja, das wird ein spannendes Thema und wir müssten ja auch andersrum denken, welche Unfälle mit menschlicher Ursache wären nicht zustande gekommen durch ein technisches System.
Ganz klar.
Und das sind so Dinge, die muss man sich natürlich überlegen. Ich habe das Gefühl, in Europa gerade hier, der Zulassungsprozess jetzt von FSD auch zum Beispiel, der ist schon sehr schleppend. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das nicht als Level-2-System zugelassen werden könnte. Wie gesagt, ich bin nicht bei Level 3 und schon gar nicht bei Level 4, aber für Level 2 gehen mir mittlerweile eigentlich die Gründe rein sachlich fast schon aus, warum das nicht der Fall sein müsste. Aber wir haben
vielleicht ist da einfach auch ganz einfach der Lobbyismus schuld. Ne? Also es gibt sicherlich Akteure, die möchten nicht, dass Tesla diese Möglichkeit in Europa erhält. Also ich will jetzt anfangen mit Verschwörungstheorien, aber
Das ist das, was man in der Tesla-Community natürlich hört. Ich glaube, so krass hoffe ich, dass es zumindest auch nicht ist, sondern ich kann mir einfach vorstellen, es ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise. In den USA wird halt ist erstmal erlaubt und dann wird geguckt, was verboten wird. Und in Deutschland oder in Europa ist es erstmal verboten und dann muss geguckt, was erlaubt wird.
Ja.
Und das sind Dinge. Und
das ist halt nicht miteinander vereinbar, gerade wenn es auch darum geht, du musst halt mehr Daten sammeln. Also ich glaube, wir müssen uns, das sage ich als jemand, der grundsätzlich sehr das Thema Privatsphäre, Privacy, Data Privacy sehr hoch hält. Ich glaube aber, wir müssen einfach als Gesellschaft auch lernen, dass bestimmte Daten preisgegeben werden müssen, damit in der Gesamtheit diese Systeme besser werden können. Und gerade wenn es jetzt um das Thema Robotaxis oder so geht, da, sag ich mal, hätte ich persönlich jetzt keine Bedenken, wenn halt Außenaufnahmen, die ganzen Kamerabilder genutzt werden zum Training. Also klar, ob ich jetzt mir wünschen würde, dass das Innenkamerabild von mir geteilt wird, das glaube ich eher nicht, ne? Aber da, auch sowas kann man ja als Gesellschaft relativ gut diskutieren und entscheiden. Und ich glaube, auch hier müssen wir, sag ich mal, eine pragmatische und realistische Lösung finden.
Ja, definitiv. Und vor allem, egal wie es ist, also wenn wir so lange brauchen, um bestimmte Dinge zu prüfen und freizugeben, dann ist das zu langsam.
Ja.
Das muss man einfach ganz klar sagen. Das entspricht eben nicht der Mentalität, die wir, glaube ich, brauchen in so einer tech-offensiven Zeit, in der wir momentan leben, Innovation wirklich voranbringen zu können. Also da bin ich, ich glaube, dass wir FSD 2026 sehen werden, aber zu 100% würde ich meine Hand da nicht ins Feuer legen.
Die Frage ist halt auch, in welcher, sag ich mal, Abstufung. Ne? Also die werden es so oder so wahrscheinlich als SFD labeln, ne?
Und also überwacht.
Aber es wird sicherlich vielleicht dann anders als in den USA sein.
Ja, nee, ich glaube, so wie es jetzt in den USA ist, das halte ich schon für realistisch, dass es supervised. Also wir reden nicht über Level 4, was bei den Robotaxis ist, selber. Aber das ist ja auch nur ein bestimmter Zonen und zum Beispiel in Texas, da muss jemand nur auf dem Beifahrersitz sitzen, aber das ist dann von Tesla selber.
Ja.
Und du sitzt hinten drin bei den Robotaxis in, ich glaube, in San Francisco jetzt, muss jemand aber auf dem Fahrersitz zum Beispiel sitzen, weil da auch dort sind die Gesetzgebung ja von Staat zu Staat
sehr unterschiedlich. Bei Waymo ist ja so, da sitzt keiner drin bei Waymo.
Da sitzt keiner
aber drin. Aber die werden ja auch, sag ich mal, über Teleoperation. Genau. Da gibt's genug Situationen, wo ein Mensch quasi aus der Ferne das lösen muss, ne?
Ich bleib dabei, bei Taxiservicen bin ich dabei, so wie bei den humanoiden Robotern. Ja. Das wird niemals, ich glaube auch nicht bei Tesla, das macht gar keinen Sinn, es so zu machen, weil es ja auch zentral irgendwie gesteuert werden müsste, das Gesamtsystem.
Es gibt immer die Taxizentrale. Im Gegensatz zu den humanoiden Robotern, die ja quasi in deinem eigenen Haushalt sind, in deinem, sag ich mal, Privatsphäre, finde ich das im öffentlichen Raum auch viel weniger kritisch. Ne? Wenn man da sagt, okay, ob jetzt der Mensch hinterm Steuer sitzt oder ob er in der Zentrale sitzt und 10 Taxis dann halt fernsteuert. Ja. Klar, am Ende muss man sich auch über Arbeitsbedingungen und solche Sachen unterhalten. Ich glaube, das wird auch eine riesige Diskussion nächstes Jahr werden, weil so wie wir jetzt, sag ich mal, Callcenter-Mitarbeiter kannten, wird man halt dann diese, sag ich mal, Teleoperating-Centers haben und das wird sicherlich auch nicht immer so ganz schön aussehen. Ne?
Auf alle Fälle, also das wird spannend, aber ich bin da grundsätzlich gute Dinge und ich hoffe, dass wir beim autonomen Fahren auch aus Deutschland heraus, also ich glaube, dass die deutschen Anbieter da auch gut sind und oder was ich glaube, die sind auch gut, es ist aber
ein ganz anderer Ansatz. Ich glaube, die sind vor allem auch aufgewacht mittlerweile, ne, und haben es zumindest verstanden, dass man sich halt nicht auf den Erfolgen der letzten Jahrzehnte ausruhen darf, sondern dass man da jetzt aber wirklich Gas geben muss.
Ja, definitiv. Und am Ende des Tages muss der Markt das am Ende des Tages auch irgendwo entscheiden. Und da bin ich für Technologieoffenheit, wenn es jemand schafft, rein kamerabasiert zu lösen, wie das eben Tesla angeht. Der Ingenieur in mir hat immer so ein paar Bedenken an der ganzen Geschichte, die wir auch noch weiter noch aufgreifen und analysieren wollen. Aber let's go for it. Also ich weiß, die Sachen, die man momentan sieht, sind einfach super beeindruckend, super spannend. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir in 2026 noch die eine oder andere Überraschung erleben werden. Und Tesla hat Druck. Das nochmal. Ja, also Tesla, Elon Musk hat richtig Druck. Humanoide Roboter, autonomes Fahren, das ist das Thema, worüber er sich jetzt hier beweisen muss. Und der wird da sicherlich vieles dran setzen, dass das auch erfolgreich sein wird.
Ja, ich glaube, die Verkaufszahlen sind ja jetzt auch sehen nicht so gut aus bei den Fahrzeugen, glaube ich, bei Tesla.
In Deutschland. Ja. Man muss immer einschätzen, in Deutschland, Tesla hat in Deutschland tatsächlich als wahrscheinlich auch das einzige Land einen richtigen Image-Schaden erhalten, dadurch, dass er seinen kurzen Ausflug in die Politik gemacht hat und durch seine komischen Handbewegungen, sagen wir es mal, das hat zu Recht in Deutschland ist das etwas, was
finde ich auch vollkommen
geringe Inakzeptanz, ne? Also dann findet.
Jeder Mensch, sag ich mal, der ist ein mündiger Mensch, der weiß, was er macht und er hat halt Mist gebaut und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann sagt, nee, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich bin zwar auch der Meinung, dass man besser fährt, wenn man, sag ich mal, den Künstler vom Werk trennt in den meisten Fällen, aber das ist halt, hat er sich halt selber eingebaut.
Genau, also will ich jetzt auch gar nicht vertiefen, ne, Tesla und so und dann, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Aber das ist zum Beispiel in Europa schon mal jetzt auch nicht so, ne? Also in Skandinavien ist das immer noch eins der top-verkauften Fahrzeuge. Ich glaube, es war auch jetzt in einigen Monaten in der zweiten Jahreshälfte das meistverkaufte Elektrofahrzeug auf alle Fälle in Europa.
Okay.
Aber das Tesla Model Y.
Ich hatte irgendwas in den USA gesehen, dass da auch irgendwie die Absatzzahlen, da ist, ich habe, glaube ich, eine Förderung eingestellt von E-Fahrzeugen und dadurch ist jetzt der
Absatz. Ja, genau. Also bei den E-Fahrzeugen hat man immer dieses Thema mit der Förderung, ja, und dann geht's nach unten. Die haben jetzt auch ein neues Modell rausgebracht mit dem Model Y. Refresh oder Juniper. Das heißt, da sind auch alles Effekte drin. Mhm. Man muss aber verstehen, Tesla ist mehr als nur die Autos. Ja, das ist ein Speicher, das ist jetzt die Roboter, die setzen massiv auf
Autos. Die Ladeinfrastruktur.
Die Ladeinfrastruktur. Und ich würde auch nach wie vor sagen, als ein begeisterter E-Auto-Fahrer, dass dass sie es am besten geschafft haben, jetzt lassen wir mal das Thema Autonomie weg, aber am besten geschafft haben, das Thema Elektrofahrzeug für jemanden, der damit keine Berührungspunkte hatte und sich nicht damit beschäftigen möchte, wann, wie, wo muss ich irgendwie laden, ist der Tesla meiner Meinung nach immer noch das, ich sag mal, idiotensicherste Fahrzeug. Und das ist schon
das
Mehrwert.
Das iPhone unter den Fahrzeugen.
Das ist das iPhone unter den Fahrzeugen und viele Leute haben zu Recht ein iPhone und wahrscheinlich auch viele Leute, die es einfach haben wollen und sicher und zuverlässig, sind mit dem Tesla ganz gut, auch in Deutschland, in der Infrastruktur ganz gut beraten. Das ist definitiv so. Ne? Und da kann man über Spaltmaße und weiß ich was da auch noch sprechen, aber das ist eine ganz andere Diskussion, die eigentlich schon völlig überholt ist.
Ja, ich glaube, ein Thema, was wir im Bereich Fahren sehen werden, ist die Integration von KI-Funktionalitäten immer mehr in die Systeme, weil da halte ich es tatsächlich für super spannend. Ne? Also gerade auch noch die Fahrzeuge, wo du wirklich noch selber fahren musst, ne? Also selbst mit Level 2, wo du halt da sein musst, kannst du ja nicht nebenbei dann mal eine Zeitung lesen, da darfst du ja laut Gesetz nicht. Und da halte ich es halt für super spannend, wenn du da ein KI-System hast, mit dem du dich unterhalten kannst. Ich nutze jetzt mein Handy, kann ich dafür komplett nutzen, Advanced Voice Mode bei ChatGPT. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, da werden viele Hersteller feststellen, dass das auch angenommen wird. Ja. Weil da hast du nämlich gerade mal die Zeit, sowas zu machen.
Definitiv.
Und da ist die Stimme dann wirklich tatsächlich mal einfach per Definition einfach die einzige gute Schnittstelle, die du haben kannst, neben natürlich Touch. Aber selbst das ist ja, wenn es zu, sag ich mal, komplex wird, ist es nicht die ideale Eingabefläche für die Fahrt.
Also wenn es hat. Genau, in den USA hast du die Grog-Integration bei den Teslas, wie jetzt auch zu eher auch unterhaltsamen Videos auch bei YouTube führt. Bei Audi hast du die ChatGPT-Integration, aber im Prinzip ist das in allen Lösungen, was ich bisher so gesehen habe, eher so, kann das auch mit meinem Handy und AirPod. Also das müsste man jetzt nochmal weiter denken, was sicherlich, also dass ich wirklich das Auto steuern kann darüber, also nicht jetzt nur die Fahrfunktion,
sondern prima Anlage.
Und zwar viel intuitiver als das heute durch die Sprachbefehle, die gibt's ja auch schon.
Und vor allem auch diese Interaktion mit Routenplanung etc. Ne? Also wenn du sagst, okay, ich will jetzt mal einen Zwischenstopp machen bei dem Restaurant, such mir mal die besten Restaurants raus. Das sind halt relativ naheliegende Use Cases eigentlich.
Immer wieder, ne?
Natürlich heutzutage auch gehen, aber du müsstest quasi dann deinem KI-System erstmal sagen, ich fahre jetzt gerade von da nach da, ich bin jetzt gerade dort und im Auto hast du halt einfach die Daten, die dann sowieso anfallen für die Navigation und Routenplanung. Das halte ich tatsächlich für einen super spannenden Anwendungsfall und das wird natürlich, je mehr Autonomie wir im Fahrzeug haben, wird es dann auch immer wieder interessanter, weil wir werden wahrscheinlich dann in Zukunft vielleicht sogar mehr Zeit im Auto verbringen, weil uns diese Fahrt an sich nicht mehr, sag ich mal, wehtut. Es ist dann nicht mehr so ermüdend, aber wir wollen dann ja während der Zeit irgendwelche guten Dinge machen.
Wir werden vielleicht wieder mehr fahren. Ne? Also da sind wir bei Jevons Paradox. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen tatsächlich. Ich fahre ja oft nach Süddeutschland, dann auch oft mit der gesamten Familie. Ich steige ins Auto ein, alles sind drin. Das wird natürlich jetzt ja schon so erkannt. Und dann die Frage, habt ihr schon zu Mittag gegessen oder müssen wir noch ein... Das kann ich mir total gut vorstellen. Und es ist wirklich ein Planungsaufwand, der momentan bei mir meistens liegt.
Genau.
Da muss ich erstmal abfragen, was wollen die Kinder essen? Was will die Frau essen? Auf was habe ich eigentlich Lust? Ja. Können wir uns auf was einigen? Und das sind alles so Dinge, die, glaube ich, also da wären ein paar Dinge sehr einfach
erledigt. Das wäre eigentlich mal auch eine coole Idee, da so ein Konzeptvideo zu machen. Ne? Die Familie steigt ins Auto ein und genau sowas. Ne? Also wir haben Hunger und jetzt Restaurantauswahl. Und ne, man muss nicht mehr jetzt per Hand suchen und durchscrollen, sondern das System macht Vorschläge und hört direkt die Kinder schreien, nee, ich will nicht dahin. Also technisch ist das
möglich und
machbar.
Und in der Vergangenheit war das wirklich grauenhaft. Da musstest du die Route wissen, an welchen Orten, damit du dann gucken konntest auf Google Maps, wo sind welche Restaurants und dergleichen. Das ist schon auch viel besser geworden.
Das finde ich ist ein cooles Beispiel für etwas, wo ich glaube, wo es die wenigsten Leute sagen, nee, finde ich nicht gut. Ja. Weil, ich meine, warum will man es kompliziert haben? Ne? Also natürlich, ich habe tatsächlich auch geplant, ich will im nächsten Jahr auch mal einen Artikel schreiben über das Thema Convenience und wie das so in Europa und insbesondere Deutschland gehandhabt wird. Ne? Ist ja ein krasser Gegensatz zu den USA, wo, sag ich mal, eigentlich alles auf Convenience, auf, sag ich mal, Wohlbefinden und Einfachheit getrimmt ist. Jede Bank hat einen Drive-Thru beispielsweise, wo du halt früher dein Geld abheben konntest. Das ist jetzt auch nicht mehr notwendig. Also Klimaanlagen sind Standard. Das ist ja in Deutschland alles ganz anders. Und ich finde das Thema sehr spannend, weil man kann natürlich auch zu weit gehen, was das Thema Convenience angeht. Aber das ist für mich ein Beispiel, wo ich sage, was soll man dagegen sagen? Also es vereinfacht doch wirklich den Alltag und das Leben.
Also von daher, autonomes Fahren wird sicher und deine wird sicher einen großen Schritt wieder nächstes Jahr machen und deine Vorhersage für deinen Blogbeitrag, das ist jetzt auch auf
Band. Ja, das ist gut.
Von daher ist er da auch mal Druck, das zu machen. Also ich fand es ein super spannendes Jahr, was die Themen anging. Ja. Ich glaube, es wird auch das nächste Jahr mega, mega spannend in 2026. Was sind so vielleicht für dich so die Wünsche, dein positives Bild?
Also ich wollte tatsächlich eine Sache ansprechen und zwar, ich habe mir für dieses Jahr, für 2025 hatte ich mir was vorgenommen. Zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich mir wirklich Vorsätze gemacht habe. Ich hatte zwei Vorsätze. Ich habe gesagt, ich weigere mich, schlechte Software zu benutzen und ich mache Sachen, die Freude verbreiten.
Ja? Also kein SAP benutzt?
Ich habe es, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Leider habe ich es nicht ganz geschafft. Ich bin immer noch gezwungen, bestimmte Systeme zu nutzen, die halt wirklich leider Gottes, zumindest in unserer Organisation, so wie sie implementiert sind, der Horror sind, der blanke Horror. Aber ich habe halt viel mir meine eigenen Tools gebaut und ich habe meinen Workflow wirklich vehement geändert. Also es ist unglaublich, wie ich mittlerweile arbeite, wie ich früher gearbeitet habe. Das heißt, da würde ich so einen kleinen Haken dran machen. Also und das ist auch etwas, was ich den Hörern so ein bisschen mitgeben würde. Ne? Also für nächstes Jahr macht euch mal Vorsätze, wo ihr einfach sagt, ich will Sachen ausprobieren, ich will Sachen lernen, weil es war noch nie so einfach, Sachen zu lernen jetzt mit KI. Man kann sich so schnell in Themen einarbeiten und ich halte das für echt ganz cool, wenn man sich da so den ein oder anderen Vorsatz macht, wo man wirklich mal auch experimentell an solche Sachen reingeht. Und das Thema, ne, Freude, ich will Sachen machen, die Freude verbreiten, also zum einen in mir selbst, aber auch in anderen, habe ich auch weitestgehend geschafft. Also ich glaube, der Podcast hat dazu auch sehr, sehr viel beigetragen. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mir für das nächste Jahr vornehmen soll tatsächlich. Also das muss dann nochmal eine Schippe, muss ich, glaube ich, drauflegen.
Drauflegen, ja, genau. Also mal,
hast du denn Vorsätze?
Ich habe auf alle Fälle einen sehr großen Vorsatz für nächstes Jahr. Also mich tatsächlich beschäftigt das Thema sehr stark, dass ich wirklich glaube und wahrscheinlich müssen das so Leute wie wir oder vielleicht auch wie ich wirklich in die Gesellschaft, in die Politik oder auch reintreiben, dass wir in dieser tech-geprägten Zeit tatsächlich sind. Und das meine ich nicht negativ, dass wir jetzt alle schimpfen, ja, so die Technokraten übernehmen jetzt die Weltherrschaft, wie es ja oft so mit Peter Thiel und Elon Musk und so und Silicon Valley, sondern eher so, was heißt das für uns hier in Deutschland? Also wie prägen wir das? Und ich würde mir wünschen, und dafür würde ich meine ganze Zeit auch investieren, weil ich das für das Wichtigste halte, dass wir so eine Aufbruchstimmung in die Richtung wirklich die technologischen Entwicklungen, das sind Chancen. Und das sind Chancen, in die müssen wir investieren. Und diese Investments, die führen ja wieder zu einem, ja, und da müssen wir raus. Wir sind jetzt das dritte Jahr in einer Rezession. Wir könnten das so einfach raus, indem wir wirklich Investments und wirklich uns alle mal zusammenreißen und uns darauf berufen, was wir alles hier extrem gut können. Wir haben das Land der besten Ingenieurinnen und Ingenieure. Das ist das, ob das so ist, weiß ich nicht, aber das ist das Bild von außen. Und wir sollten das auch annehmen und wir sollten es auch selber glauben und nicht jetzt darüber debattieren, ob es so ist oder nicht, sondern es einfach tun. Und ich würde mir einfach eine sehr technologische, ich sage jetzt mal, ausgelöste Aufbruchstimmung wünschen, die wir dann gerne auch begleiten und mit den Diskussionen ethischer Werte, moralischer Werte, bin ich komplett dabei. Aber ohne das eine können wir nicht ohne das andere tun. Also wir sollten nicht über KI sprechen, wenn wir nicht KI machen. Wir sollten nicht über autonomes Fahren diskutieren, ob wir das wollen oder nicht, wenn wir es gar nicht können. Und wir sollten es erstmal können, es tun, daran wachsen als Nation in jeglicher Hinsicht und dann doch den Anspruch haben, die besten Lösungen zu machen, auch dann wieder zu partnern mit anderen Ländern, weil so sind wir immer der moralische Fingerzeig auf alle und die Zeit haben wir gar nicht. Und wir werden ansonsten, da bin ich mir auch, die Vorhersage traue ich mich wirklich zu machen, nicht für 26, aber ich denke, in den nächsten Jahren werden wir merken, dass wir diese Diskussion uns gar nicht mehr leisten können. Mhm. Und ich will da nicht hinkommen. Ich will, dass wir gerne die Diskussion auch führen können, auch debattieren, aber weil wir es uns leisten können, weil es ein Luxus ist, weiter zu denken, als das in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Aber andersrum sehe ich da überhaupt gar keine, da wird da gar kein Schuss raus. Also wir müssen da richtig Gas geben. Und ich würde mir eben wünschen, ich würde mir auch tatsächlich auch mehr Superrechner wünschen, einfach vom Investment. Und weil dann werden wir es ja auch nutzen, wir werden damit schon irgendwas.
Das ist ja auch ein Aufschwung, der da
erzeugt wird. Ja, auf alle Fälle. Ich sehe keine KI-Blase, die
zerplatzt. Infrastruktur, die gebaut wird, also wie viele, sage ich mal, Jobs da auch dranhängen würden, ne, an sowas. Und vor allem das Energiethema. Ich sehe das Energiethema halt für super wichtig. Wie gesagt, ich finde, wir sollten uns das Ziel setzen auf europäischer Ebene, dass wir einfach die Energiekosten gegen null. Das müsste unser Ziel sein.
Und das ist ja auch richtig.
Kostenloser Strom, das wäre doch mal ein Ziel.
Und weil wir haben Bereiche, die werden wir nicht retten können. Das wird, da lehne ich mich aus dem Fenster, wir werden nächstes Jahr Politiker haben, die sagen, wir haben wirklich kein Geld mehr. Deswegen gibt es keine Hilfen. Deswegen können wir Sachen, die wir schon viel zu lange vielleicht auch im Leben gehalten haben.
Ja.
Dann kommt der große Schock. Und dann wird darüber diskutiert, warum das so ist und warum das Ganze, anstatt zu sagen, komm, das, was wir noch haben und wo wir Möglichkeiten haben, und wir sind ein superreiches Land und wir haben super viele Möglichkeiten, dann sollten wir da auch Gas geben. Und es gibt sehr offensichtliche Technologiefelder, über die wir ja hier sprechen, die, glaube ich, viel Potenzial bieten, auch für Deutschland.
Ich fasse das mal zusammen. Let's build. Das ist eigentlich das Motto für nächstes Jahr. Ne?
Auf alles.
Lass uns einfach geile Sachen bauen. Ich habe jetzt gerade auch überlegt, nächstes Jahr muss ich auf jeden Fall meinen persönlichen Assistenten finalisieren. Also eine lokale KI, mit der ich sprechen kann, die Aufgaben übernehmen kann, die Dinge, sag ich mal, auslösen kann. Das ist technisch alles jetzt schon machbar. Ich bin da auch, habe da auch gute Fortschritte heute gemacht.
Aber Bierbot.
Der Bierbot, ob ich den nächstes Jahr wirklich schaffe. Aber wir haben ja Kollegen, die richtig Bock darauf haben. Ja. Und ich glaube, zusammen, gemeinschaftlich werden wir da sehr viele Meter machen. Ich würde das jetzt nicht auf meine eigenen Schultern nehmen wollen, den Assistenten, den baue ich auf jeden Fall und den mache ich dann auch Open Source.
Von daher wünschen wir euch einen absoluten guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast in diesem Jahr und hoffen natürlich auch im nächsten Jahr, dass ihr viel Spaß habt. Schreibt wie immer Kommentare, folgt uns auch gerne auf LinkedIn, da sind wir auch aktiv, dort Tommy auch bei X. Vernetzt euch gerne mit uns, wir sind für jede Diskussion auch immer wieder offen. Manchmal brauchen wir länger zu antworten, aber du bist der Bee-Meister. Also ich hoffe, ihr bleibt uns treu und let's build.
Und noch eine Sache, ich habe eine neue Tradition, ich gucke jetzt jedes Weihnachten auch Back to the Future, alle drei Teile, Zurück in die Zukunft mit meinen Kindern, vielleicht macht ihr das ja auch oder einfach klassisch, ganz traditionell, Stirb langsam.
Ja, oder in Kevin allein Sinne. Zu Hause. In diesem Sinne, gut. Let's build, bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.